Moin in der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Johann und Fritz.
Und das bin ich und damit ganz herzlich willkommen zu unserer Special-Folge Aeromesse 2023 in Friedrichshafen. Bevor es jetzt live rausgeht in die Messehallen und wir euch die Stimmen und Stimmungen dann hier präsentieren möchten, wollten Johann und ich an dieser Stelle erstmal sorry sagen. Sorry dafür, dass wir in der Hast du schon gehört Folge angekündigt haben, dass es abends kleine Live-Schnipsel von der Messe geben soll. Wir haben das schlichtweg einfach nicht gepackt. Wir sind den ganzen Tag über die Messe drüber gesaust, haben mit den Ausstellern, mit Bekannten, mit alten Interviewpartnern gesprochen und ja, am Ende des Tages waren wir dann selber so kaputt, dass wir dann nur noch irgendwie in die Ferienwohnung gefahren sind, haben uns in die Eier gehauen und am nächsten Tag ging es dann weiter. Und aus diesem Grunde haben wir uns dazu entschieden, wir schmeißen da heute mal so eine riesengroße Folge für euch raus. Wenn ihr das Ganze in Bild und Ton sehen möchtet, dann seid ihr natürlich recht herzlich eingeladen, auf unserem gleichnamigen YouTube-Kanal euch die Filme dazu anzusehen. Die sind zeitnah verfügbar. Dann könnt ihr euch nochmal die Stimmungen auch angucken. Und an dieser Stelle nochmal auch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an die vielen Abonnenten da draußen, die uns zu unseren Slots getroffen haben. Der ein oder andere hat uns verpasst, weil wir dann noch im Interviewtermin waren. Da haben wir das leider nicht geschafft, beim Stand des Aero-Kuriers aufzulaufen. Das tut uns wahnsinnig leid. Nächstes Jahr wird das besser. Da haben wir auch eine Lernkurve. Ja, habt ihr recht. Da wird es dann auch einen Standort geben, wo man uns denn dann finden wird. Jetzt aber ganz, ganz viel Spaß mit der Live-Messe aus Friedrichshafen.
Moin Fritz.
Moin Johann. Hi.
Wir sind auf der Aero.
Ja.
2023. Wir haben echt lange drauf gewartet. Jetzt ist es soweit.
Ja. Ich freue mich.
Ich freue mich riesig. Wir haben ja gestern schon den ersten Aufbautag hier ein bisschen begleitet. Die Füße platt gelaufen.
Ja.
Aber jetzt sind die Leute da, jetzt können wir mit den Leuten reden und ganz, ganz viele Informationen einfangen.
Ja, genau. Für euch auf YouTube, also ungewohntes Format eigentlich für uns. Wir gehen hier vom Roadcaster ein bisschen weg für euch. Wir gehen jetzt mehr vor die Kamera. Und wen wirst du anlaufen? Wo sind deine Hotspots?
Naja, ganz klar die Elektroflieger für mich. Mhm. Aber auch Maintenance-Sachen sind natürlich ein großes Thema bei mir. Wir haben ja hier mit dem Aero-Kurier in der Maintenance Area gleich schon die ersten Leute vor Ort mit dem, unserem Malte, den wir kennen. Stahlwille ist da, da sind schon viele interessante Partner da.
Richtig.
Und ansonsten habe ich so ein, zwei Flugzeugmarken, die mich als Flugschüler, neuen Flugschüler natürlich auch interessieren. Ne? Unsere Aquila wird gerade gebaut.
Ja.
Da kann man mal vorbeischauen.
Ja, habe ich auch. Also Piper ist natürlich mit drei großen Ständen kann man fast schon sagen, vertreten. Da ist die M350, die M650, die neue Piper ist auch mit dabei, die I60 heißt sie, glaube ich. Mhm. Dann haben wir, daher ist vertreten, Cirrus mit einem Riesenstand, die haben hier einen Cirrus-Jet mitgebracht. Ich freue mich, ich bin sehr aufgeregt. Wie du gesagt hast, gestern schon dreimal über die Messe gelaufen, Blasen habe ich schon an den Füßen. Mhm. Die Pizza hat gut geschmeckt. Wir werden viele alte Bekannte treffen, die wir interviewt haben am Mikrofon. Stefan Saling, Kai Wolf von der Ukraine Air Rescue, Roland Otto von der Motorflugschule Egelsbach. Mhm. Mit denen werden wir ein Interview machen, da freue ich mich sehr drauf.
Ja.
Ja, und ansonsten haben wir, glaube ich, 4 Tage volles Programm. Wir haben unsere Slots weiterhin, dass genau. Man uns treffen kann.
Richtig. Kommt einfach vorbei, wenn ihr auf der Messe seid.
Wir freuen uns.
Mhm. Genau. Und dann würde ich sagen, jetzt los raus.
Genau, auf die Messe, let's go.
Hallo, wir sind auf dem Stand von Breezer Aircraft, bei mir Henning Beusen. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Ja.
Wir haben Aero 2023, die zweite Messe nach Corona. Wie schön ist es, wieder hier zu sein?
Ja, herrlich, wir freuen uns. Endlich wieder Besucher, Saison geht los, alle sind in den Startlöchern.
Das stimmt. Und der Winter war lang.
Ja, der Winter ist immer zu lang. Das ist so eine Durststrecke, aber das ist ja für alle gleich. Ne? Das ist ja das Faire daran und jetzt starten wir los
mit der Saison. Der Stand hier, viele schöne Flugzeuge. Wo stehen wir jetzt gerade?
Genau, wir haben mitgebracht einen Breezer Sport. Ja, das ist unser, ich sag mal, High-End-Modell mit Einzelfahrwerk, Flächentanks, Rotax 915. Also schönes, schnelles Flugzeug mit Reichweite und richtig Leistung. Und daneben haben wir unseren Schlepper, nennen wir ihn umgangssprachlich, B850. Ist halt gemacht für Vereine, so ein Allrounder, der halt Segelflugzeuge bis 850 Kilo schleppen kann und darf. Mhm. Und der kommt halt bei dem Klientel sehr gut an. Ne? Mhm. Ein schöner Ersatz für die alten Eco-Klasse-Flugzeuge, die nach und nach jetzt in die Jahre gekommen sind.
Das stimmt. Wir haben es gerade besprochen, der UL-Markt ist gerade immer am stärker werden. Ihr wollt euch auch auf den Markt konzentrieren. Was sind da so die nächsten Sachen, die ihr im Köcher habt?
Ja, erstmal geht es ein bisschen für uns um die Ausweitung der Produktion und Modellpflege. Wir haben in den letzten Jahren mit dem Sport eine komplette Neuentwicklung jetzt zugelassen. Mit dem Schlepper, das war im Prinzip die Integration des Rotax 915 und einer Einzugsvorrichtung, haben wir auch Entwicklungsarbeit geleistet. Und jetzt geht es darum, noch so die letzten Kinderkrankheiten hier und da oder auch Optimierungen durchzuführen und auch die Produktion ein bisschen hochzufahren, weil auch das nicht so ganz trivial ist.
Stichwort Produktion. Breeza ist ja so eine wirklich schöne Manufaktur, wie wir es gerade gesagt haben. Was ist da so das nächste Thema, was ihr dann machen wollt in der Produktion? Oder was sind so die Fokussachen, die auf die ihr Wert legt?
Ja, man muss natürlich bei Qualität und dem eigenen Anspruch, ne, was so Optik und vor allem auch Sicherheit angeht, natürlich das Level beibehalten. Und gleichzeitig ist Manufaktur, wie du sagst, da kann man nicht allzu viel automatisieren. Das heißt, wenn wir die Produktion verdoppeln wollen, die Kapazität, dann brauchen wir 70-80% mehr Menschen. Ne, und die muss man anstellen, die muss man anlernen. Und das ist halt ein relativ träger, aufwendiger Prozess.
Gerade sehr schwierig, ne?
Das, ja, natürlich, das ist überall so. Und wir sind ja gerade also ganz im Norden, da direkt an der Nordseeküste. Und das ist halt ein ländlicher Raum, aber es geht, ne? Also wir finden Leute, aber es ist jetzt nicht so, dass man von heute auf morgen die Kapazitäten mal eben verdoppeln kann. Das funktioniert einfach nicht.
Glaube ich. Eine Neuerung, die ich hier am Stand gesehen habe, ist euer Simulator. Was hat es damit auf sich?
Genau, der ist von einer befreundeten Flugschule hier aus Freiburg, die zwei Breeza sehr erfolgreich betreibt. Die fliegen so jeweils fast 1000 Stunden im Jahr, ne? Also sehr, sehr viel. Und er hat in Eigenregie einen Flugsimulator gebaut, auf dem er Navigations- und so Procedure-Trainings jetzt erfolgreich durchführt und hat angeboten, das hier auch vorzuführen. Und jetzt können Besucher, die Lust drauf haben, auch hier mal eine Viertelstunde digital Breeza fliegen.
Das ist cool. Also, wenn ihr auf der Aero seid, kommt beim Breeza-Stand vorbei. Setzt euch in den Simulator, ist bestimmt schick und schaut euch die schönen Flugzeuge an. Ja, vielen Dank, Henning.
Ja, sehr gerne.
Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.
Ja, wunderbar.
Aero Friedrichshafen 2023. Neben mir steht Thorsten in Dienstgrad Stabsfeldwebel der Bundeswehr. Heeresflieger.
Ja.
Heeresflieger. Wir sind bei der Bundeswehr am SAR-Stand. Thorsten, SAR. Man kennt es aus dem Fernsehen, aber wofür steht es, diese drei Buchstaben?
Das ist der Such- und Rettungsdienst. Das heißt, wir sind verantwortlich, dass, abgesehen von unserer militärischen Aufgabe der Einsatzunterstützung, ist unsere Aufgabe, abgeleitet über die ICAO, über das Bundesverkehrsministerium, die Suche nach vermissten und überfälligen Luftfahrzeugen. Okay. Das heißt, wir sind angeschlossen an Kospasarsat, die Auswertung der ELTs machen. Das heißt, wenn ein Notsender ein Luftfahrzeug angeht, dauert es 3 bis 5 Minuten, bekommen wir in Münster den Alarm, meistens hoffentlich von einem registrierten ELT, was leider nicht immer der Fall ist. Dort sind dann Koordinaten drin und wir können, wenn die Daten alle da sind, erst den Halter kontaktieren, bevor wir den Hubschrauber losschicken. Ist da wirklich ein Flugunfall, kommt es darauf an, ob wir zuerst informiert wurden oder ob vielleicht schon zivile Kräfte vor Ort sind. Meistens fliegen wir beim Fall eines Flugunfalls los, weil die Zivilen halt nicht so die Ausbildung haben. Die gehen da davon aus, es war zum Beispiel nur ein Pilot drin, es ist aber schon vorgekommen, dass beim Absturz der Passagier rausgesprungen ist. Das heißt, wir fliegen die Strecke noch mal kurz ab. Mhm. Wir sind mit dem neuen Hubschrauber in der Lage, die ähnlich ausgestattet sind wie die zivilen Rettungshubschrauber, vor Ort direkt Hilfe zu leisten. Unsere Piloten haben mit dem neuen Hubschrauber hervorragende Möglichkeiten mit Wärmebildkamera und, was die JUJU leider vorher noch nicht so ausgeprägt hatte.
Okay, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Du hast am Eingangs gesagt, wenn der ELT-Sender losgeht im Flieger, könnte es dann auch sein, dass die DFS aktiv auf euch zutritt?
Wenn die DFS tritt auf uns zu, wenn Luftfahrt, die müssen wir anders anfangen. Die 121.5 ist die Basisfrequenz der ELTs.
Ja, genau.
Wenn die auslösen, hört das auch die zivile Luftfahrt, nicht nur Bodenstationen, sondern auch Flugzeuge. Und die melden das uns über die Überörtlichen, dass dort ein ELT ist.
Alles klar, okay.
Leider Gottes, wenn die uns melden, haben wir meistens von irgendwelchen großen Flächenflugzeugen, in Flugfläche 300 oder so, wenn die uns das melden, das kann erstmal ganz Europa sein. Mhm. Wenn da mehrere kommen und wir so langsam ein Gebiet eingrenzen können, können wir schon mal ein bisschen uns darauf vorbereiten und meistens schlägt dann auch der Satellit an und dann können wir wirklich aktiv werden.
Okay. Welche Position begleitest du denn im Team der SAR? Bist du selbst aktiver Pilot?
Nein, ich sitze mit meinen Kameraden in der SAR-Leitstelle in Münster.
Okay.
Wir sind der Single Point auf SAR. Mhm. Das heißt, wir sind der Punkt, wo die COSPA-SASAT-Meldungen kommen. Mhm. Wir koordinieren das Ganze dann mit den Kommandos vor Ort, wo wir dann gemeinsam entscheiden, dass die losgehen auf Suche. Mhm. Oder wenn nicht verfügbare zivile Rettungsmittel nicht da sind, können wir mit dem Hubschrauber auch das zivile Rettungssystem unterstützen. Okay. Im Rahmen von Eilhilfe für Verkehrsunfälle oder sonstiges.
Okay. Jetzt ist so ein Notfall eingegangen. Wir wissen aus der Vergangenheit, haben wir schon mit der Bundespolizei gesprochen, wenn die zum Beispiel Noteinsätze fliegen, die sind sehr schnell in der Luft. Gilt das bei euch auch, dass ihr sagt, unser Zeitfenster ist 2 Minuten, dann sind wir in der Luft?
Unser Zeitfenster ist nach Alarmierung 15 Minuten später ist der Hubschrauber in der Luft.
Okay. Wie läuft jetzt so eine Operation, nenne ich sie jetzt mal, ab? Also du koordinierst das aus dem Büro mit Computer und
allem? Wir können nachher da mal gucken, da haben wir noch ein Video mit drin.
Okay.
Wir haben vor 2-3 Jahren ein neues System bekommen, was alle unsere Ressourcen zusammenschließt. Das heißt, wir bekommen die COSPA-SASAT-Meldung in Form einer Koordinate.
Ja.
Das neue System stellt diese Koordinaten auf einem großen Monitor dar, direkt auf einer Karte. Wir können dann über Satellitenbilder gucken, wie die Gegend aussieht. Wir können auf Google Maps wechseln, dass wir genau wissen, wo ist das. Und je nachdem, wie viele Alarmierungsmeldungen wir bekommen, kann man das Gebiet schon sehr gut eingrenzen.
Okay.
Im Fall eines Absturzes jetzt.
Ihr seid aber nur zum Suchen da, also ihr habt keinen Notarzt an Bord? Oder
nein, wir haben einen Luftretter an Bord.
Okay.
Der hat nicht die volle Ausbildung eines Notarztes, aber eine Stufe drunter. Er darf auch Medikamente geben, so die Richtung.
Okay.
Aber einen Notarzt an Bord haben wir nicht. Mhm. Wenn wir jetzt für das zivile Rettungssystem fliegen, nehmen wir den Notarzt gerne vor Ort mit, wenn der Patient dementsprechend versorgt werden muss. Mhm. Den nehmen wir dann mit zum Krankenhaus und je nachdem, wie dringlich das ist, ob der jetzt wieder zur Einsatzstelle muss oder weil es der einzige Notarzt im Kreis ist, so, fliegen wir den dann auch vom Zielkrankenhaus nochmal wieder zurück.
Okay. Wie viele Einsätze habt ihr übers Jahr grob, was würdest du schätzen?
Oder? Da muss man differenzieren. Wir haben also bestimmt, was hatten wir denn dieses Jahr? Die Statistiken haben wir gerade erst fertig. So um die 1500 Alarmierungen im Bereich ELT, wobei aber über 99% Fehlauslösung sind.
Oh.
Meistens gemacht durch Wartung, Batterien, die nicht richtig laufen oder sowas.
Okay.
Und dann haben wir doch ein oder zwei wirklich scharfe, wo wir auch dann losfliegen und suchen und auch retten.
Jetzt sagst du gerade 99% durch Batterien.
Mhm.
Könnt
also
ihr
Fehlauslösung.
Das, die Fehlauslösung.
Ja.
Kann man das im ersten Moment oder kannst du das differenzieren oder müsst ihr dann immer erstmal in die Luft gehen?
Nein, wir können das schon, deswegen ist es so wichtig, dass die Halterdaten da sind.
Ja, okay.
Wenn der Alarm eingeht, das ist so ein fieses Piepton dann bei uns im Büro, dann können wir sofort schauen, welcher ELT ist das.
Ja.
Wenn die Daten von Maschine und die Daten richtig hinterlegt sind, können wir den Halter anrufen. Und meistens kommt dann, die Maschine steht aber in der Wartung.
Ah, okay.
So erreichen wir den Halter nicht. Dann müssen wir gucken, oder sind die Daten gar nicht hinterlegt, haben wir noch ein ganz anderes Problem.
Ja.
Weil dann wissen wir nicht, wen wir nachfragen können, was Sache ist.
Okay, prima. Schön, dass es euch gibt. Vielen Dank, dass ihr uns Flächenflieger generell die Luftfahrt so unterstützt. Wir wünschen euch many happy landings, wie wir es bei uns im Podcast so sagen. Vielen herzlichen Dank für die Einblicke.
Gerne.
Und wir würden jetzt gerne mal dieses tolle Gerät noch mal ein bisschen unter die Lupe nehmen, wenn wir dürfen.
Ja, natürlich. Dafür sind wir da.
Dankeschön, Thorsten. Danke.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Aero 2023, immer noch 2023, muss man sagen. Wir sind am Stand von der Bundeswehr. Neben mir steht Frau Oberstabsgefreite Lang vielen herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich nehmen, mit uns kurz zu sprechen. Frau Oberstabsgefreite, wie läuft's? Was machen Sie hier genau? Sie sind Luftwaffe.
Genau.
Aber
wir versuchen hier Personal zu binden. Wir haben unser Cockpit dabei, aber nicht nur für unsere Luftwaffe, sondern auch generell für das Heer, für die Marine. Alle Jugendlichen, die Interesse haben, versuchen wir so viel Auskunft zu geben, wie wir können.
Okay. Wie sieht's denn aus? Ist die Nachfrage groß bei Ihnen?
Die Nachfrage ist groß, ja. Die Jugendlichen haben schon Interesse, aber ich glaube, sie haben noch sehr viel Angst. Deshalb.
Liegt wo dran?
Vielleicht ist Bundeswehr nicht, also vielleicht gibt man nicht so viele Informationen weiter. Und okay, das versuchen wir hier zu ändern.
Okay. Jetzt bin ich 18 Jahre alt, das Abitur steht vor der Tür, ich habe vielleicht einen Segelflugschein und jetzt komme ich zu Ihnen und sage, ich würde jetzt gerne bei Ihnen fliegen. Was muss ich denn für Voraussetzungen mitbringen, dass ich bei der Bundeswehr entweder hier in den Tornado einsteigen darf oder generell vielleicht bei der Flugbereitschaft einsteigen?
Also gesundheitlich natürlich top. Mhm. Gesundheit spielt das A und O.
Ja.
Natürlich Studium und keine Höhenangst wäre vielleicht ganz gut.
Okay.
Ja, ansonsten, also es ist sehr, sehr groß gefächert.
Okay.
Sehr groß gefächert.
Alles klar. Wo sind Sie stationiert? Gehen wir doch mal auf Ihre Person ein.
Ja, ich selbst bin in Büchel stationiert, in Rheinland-Pfalz.
Okay,
ja.
Schön. Und welche Aufgabe begleiten Sie dort?
Ja, ich sitze im Stab bei der Fliegerhorst-Gruppe.
Okay.
Das im Hintergrund ist die technische Gruppe bei uns. Und wir haben noch die fliegende Gruppe.
Okay.
Ja.
Wie sieht es denn da momentan aus? Wie viele Einsätze fliegt die Bundeswehr jetzt gerade?
Wir haben gerade 4 Einsätze. Mali wird nächstes Jahr auch nicht mehr stattfinden.
Okay.
Ja.
Wie ist, also ich war jetzt vor 25 Jahren bei der Bundeswehr. Da hat sich viel getan bei Ihnen.
Auf jeden
Also
Fall.
Sowas, wie wir es jetzt hier sehen, Sie in einer kämpfenden Einheit, in Anführungszeichen, hätte damals, konnte man sich schwer vorstellen. Heute ist
Frauen
es
in der Bundeswehr.
Frauen in der Bundeswehr. Ist das noch ein Thema?
Das ist kein Thema mehr.
Ich
glaube, das ist mittlerweile so, wie Männer eingestellt werden, werden auch Frauen eingestellt. Wir haben mittlerweile so eine hohe Quote von Frauen. Also das ist nicht mal, wie es früher war, da ist eine Frau bei der Bundeswehr. Das ist, wir haben das gleiche Ansehen wie die Männer.
Wie ist die Resonanz jetzt, wenn man jetzt hier so über die Messe läuft oder die Damen und Herren? Ist es gleich? Hält sich die Waage? Sind es mehr Männer? Sind es mehr Frauen?
Mehr Männer, definitiv.
Immer noch?
Ja, immer.
Okay.
Immer noch, definitiv.
Auch für die technischen Berufe?
Ist es also gerade Technik und so, dann natürlich viel mehr Männer.
Okay.
Viel mehr Männer.
Was erwartet sich die Bundeswehr jetzt hier von der Aero 2023?
Personalbindung natürlich, ganz klar. Und dass die Leute uns sehen, dass die Leute sehen, okay, die Bundeswehr, die ist eigentlich toll und nicht das, was die Leute im Kopf haben. Ja. Die Bundeswehr, ja, hin und her, man hört dies, man hört das. Wir wollen uns präsentieren und den Leuten zeigen, wir sind gut.
Glauben Sie, es ist die Hürde vor den Auslandseinsätzen? Sie haben jetzt gerade angesprochen Mali. Ich war selbst in 2 Auslandseinsätzen. Ist es das, was unsere Jugend abschreckt davor?
Ja, definitiv.
Okay.
Also ein 18-Jähriger, der das ganze Leben vor sich noch hat und dann gesagt wird, sie müssen vielleicht in den Einsatz gehen oder man hat Familie oder man hat Kinder. Mhm. Das ist natürlich ein großer Abschreckungsgrund.
Okay. Wie geht man denn auf so eine Frage ein? Wie reagieren Sie persönlich darauf? Also Sie sind jetzt auch schon ein paar Jahre dabei. Mhm. Wie kann man solche Ängste nehmen?
Es ist schwer, der Beruf, ne? Natürlich. Mhm. Aber jeder Beruf hat irgendwas, was sehr, sehr schwierig ist, wovor man Angst hat.
Okay.
Deshalb die Hürde nehmen, würde ich sagen.
Dann sage ich erstmal recht herzlich Dankeschön.
Sehr gerne, vielen Dank.
Dass wir gucken kommen durften, mit Ihnen sprechen durften. Wir drücken Ihnen ganz fest die Daumen.
Dankeschön.
Dass hoffentlich der ein oder andere dann doch sagt, er unterschreibt für ein paar Jahre.
Ja, das hoffen wir auch.
Always many happy landings.
Always.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke.
Ja, hallo. Wir sind auf der Aero 2023 und wir sind jetzt am Stand von Air Lovers. Ja, ich würde sagen, stellt euch am besten selber vor.
Also ich bin Alex und habe mein PPL in 2020 gemacht, fliege in Jesenwang und in Bad Wörishofen. Und ja, wir sind heute tatsächlich das zweite Mal auf der Messe. Wir waren schon mal zu Gast bei der Fliegerrevue, aber heute das hochoffiziell das allererste Mal mit unserem eigenen Stand.
Klasse. Ja, mein Name ist Monika und ich habe mein PPL 2017 gemacht, also 2018 war ich dann fertig. Und ja, mit Alex hatten wir dann irgendwann diese Idee, die sehr lange gewachsen ist eigentlich, ne? Also seit letztem Jahr. Wir haben angefangen mit Interviews und Mentaltraining. Genau, mentales Flugtraining war das Erste. So ging es los.
Was macht ihr bei dem mentalen Training?
Bei dem mentalen Flugtraining geht es darum, dass wir vor allem Standard-Procedures in unser Unterbewusstsein programmieren durch Wiederholung. Das heißt, wir haben Audios und auch Video planen wir jetzt dann im Herbst das umzusetzen. Und wir wollen einfach Sicherheit in den Routinen, in den Abläufen. Und gegebenenfalls dann auch, wenn man gemeinsam mal auf Reisen geht, dann später, dass wir für die Flugplätze die Routinen schon mal zur Vorbereitung bereitstellen, dass die Leute sich da gut vorbereiten, genau.
Das ist klasse, weil man gerade nach der Ausbildung ja doch so ein bisschen, man hat zwar den Schein, aber man ist noch kein wirklich sicherer Pilot, ne?
Ja, ganz genau. Also das ist eben das Thema, so die Flugschulen machen ihren Job bis zur Lizenz und danach kommen jetzt wir mit Airlovers. Das heißt, wir nehmen die Leute mit, wir gehen gemeinsam auf Tour, wir überfliegen sozusagen die Grenzen, oder erweitern sie Stück für Stück mit jedem Flug. Und genau, machen das eben in der Gemeinschaft.
Cool.
Gemeinsam wachsen.
Super. Ja, Reisen ist ja ein großes Thema bei euch. Was habt ihr denn da geplant? Weil ich lese hier mit 80 Piloten um die Welt. Was hat es damit auf sich?
Also das ist unsere große Vision, die wir uns sukzessive oder Leg by Leg oder Leg für Leg einfach erarbeiten möchten. Und dazu haben wir unter anderem ein Aviator-Meetup aufgebaut. Also hier haben wir auch die einzelnen Positionen. Und ein Mastermind, das heißt, wir treffen uns mit den Mitgliedern und da sitzen wir halt zusammen, einfach um uns kennenzulernen, um Fliegerbuddies zu finden, aber eben auch um Fachthemen zu besprechen, wo wir Fachexperten einladen, sei es zum Thema Funken, Wetter, Fliegen in den Alpen, Lufträume, was es alles dazu gibt. Speziell für den Moment werden wir uns auf Europa beziehen. Und das ist in diesem Jahr wird es halt also eine Ungarn-Tour werden. Und im August geht es nach Skandinavien. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall ein bisschen den Fokus dann auch in den entsprechenden Aviator-Meetups als auch in den Masterminds legen. Und wenn wir das dann gemacht haben, geht es darum, dass man sich halt auf den nächsten Kontinent bewegt, ob es Afrika oder Südamerika, Australien und so weiter. Und so arbeiten wir uns Kontinent für Kontinent vor, suchen da natürlich dann auch immer die Schwierigkeiten raus, weil das Wetter ist dann doch eigentlich immer gleich, aber doch irgendwie immer ein bisschen anders, sodass man sich doch drauf einstellen muss. Aber vor allen Dingen auch, wie sind die Regeln in den einzelnen Ländern? Wie funktioniert es da eigentlich zu landen und überhaupt? Und das Ganze dann wirklich aufzubereiten, so dass wir entweder mit unserer Community dann gemeinsam reisen oder du auch mit deinem Fliegerbuddy unterwegs bist und es dann einfach selber umsetzen kannst, aber gut vorbereitet bist.
Okay, cool. Ja, ihr hattet ja erzählt, dass es unterschiedliche Stufen in der Community gibt, also unterschiedliche Pakete, die man bei euch buchen kann. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen?
Ja klar, also wir haben das Silberpaket, das ist so dieses ganze Online, also Aviator Meetups, Fly High Masterminds, wie wir es genannt haben, mentale Flugtrainings werden dazukommen und dann die nächste Stufe ist dann eben wirklich, da geht es gemeinsam in die Umsetzung. Also unser Ziel ist schon, dass wir mit dem Online-Programm die Leute so weit vorbereiten, dass sie dann theoretisch auch alleine mit ihrem Fliegerbuddy auf Tour gehen können oder mit ihrer eigenen Gruppe, aber wir möchten es eben auch anbieten mit uns gemeinsam. Und dazu haben wir dann die Next Level Experiences Touren, wie wir es genannt haben. Und da kümmern wir uns um die Organisation, das Außenrum und alles, was so nötig ist, dass man irgendwie an den Plätzen angemeldet ist. Ne? Also die Zimmer, dass die reserviert sind, coole Locations, auch schöne Events am Abend, dann natürlich ein bisschen Action. Man möchte das Land und Leute auch gerne kennenlernen. Ne? Und darum kümmern wir uns.
Das ist voll cool. Dann hoffe ich, dass ich in ein paar Jahren mit euch zusammen nach Oshkosh fliegen kann. Das wäre ja mal ein riesiges Event. Ne?
Das ist das Ziel. Genau.
Das ist cool. Ja, schön. Wo findet man euch im Internet, wenn man der in die Community möchte?
Also unsere Internetseite ist air-lovers.com. Wir sind aber auch auf Instagram. Airlovers Official heißen wir da. Oder auf Facebook sind wir mit Airlovers. Und YouTube findet man uns auch noch. Genau.
Ja. Klasse. Also alle Links findet ihr gleich in den Kommentaren unten oder in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, geht zu Airlovers, geht auf die Seite, joint der Community Und dann freue ich mich echt, auch mit euch zusammen die nächsten Reisen anzugehen.
Sehr schön, wir freuen uns auch, wenn du dabei bist.
Danke.
Danke fürs Interview.
Ciao. Ja, hallo beim zweiten Tag der auf der Aero 2023. Wir sind auf dem Messestand von Aero PS. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Daniel, Ralf. Ihr kennt Aero PS ja schon sehr gut über unseren Podcast und wir haben uns schon häufig getroffen, aber immer wieder gibt's was Neues. Wollt ihr kurz erzählen, was gerade bei euch so aktuell ist?
Hallo Johann, auch immer wieder schön, euch zu sehen. Ja, was gibt's Neues? Ich glaube, Daniel kann da, ist unser Vertriebsmensch. Geht mal weiter.
Ja, der Fokus aktuell ist derzeit die Expansion nach England und nach Frankreich nach wie vor. Ganz besonders stolz sind wir eigentlich darauf, dass wir in Frankreich von Trésor Public, das ist im Prinzip sowas wie das Finanzamt in Frankreich, die Genehmigung bekommen haben, öffentliche Flugplätze, die von denen betrieben werden, onzuboarden. Mhm. Und da werden jetzt garantiert demnächst um die 80 neue Flugplätze dazukommen. Weiterhin... Cut.
Alles gut.
Dann gibt es in Frankreich noch die ADP-Gruppe, die betreibt, ich glaube, 11 oder 12 Regionalflughäfen um Paris herum. Auch die werden jetzt demnächst Aero PS einführen. In England geht es auch stetig voran. Mhm. Ganz neu hinzugekommen ist Southend Airport, einer der besten Airports inzwischen von Aero PS. Da läuft fast alles über unser System. Ja, also wir können uns da nicht beschweren. Mhm. Rein technisch vom Produktportfolio weiten wir uns auch aus. Es wird demnächst nicht nur eine App geben. Du kannst tatsächlich inzwischen per QR-Code bezahlen. Das heißt, du musst nicht einmal mehr registriert sein bei uns. Du kannst an einem Flugplatz einen QR-Code scannen. Der bringt dich dann auf eine Website. Das kann man sich vorstellen wie bei Amazon. Und dann bezahlst du mit Apple Pay, Google Pay. Natürlich muss man seine E-Mail-Adresse einmal angeben. Muss aber, wie gesagt, nicht registriert sein bei uns. Somit geben wir wirklich jedem die Möglichkeit zu bezahlen. Im Prinzip fast unabhängig von uns, ja.
Das ist super. Das geht ja alles absolut in Richtung Fliegen ohne Flugleiter, dass da keiner mehr im Kassenhäuschen sitzt. Ne? Da merkt man ja so langsam die Entwicklung hin.
Ja.
Ich habe mitbekommen, dass auch gerade das Tanken jetzt auch immer mehr wird. Ist das so oder wie ist da die Resonanz?
Ja, ihr müsst euch vorstellen, wenn ein Flugplatz zu Aero PS kommt, dann ist nicht immer gleich die Tankstelle irgendwie mit angebunden. Die wollen das System ja meistens auch erstmal kennenlernen. Relativ schnell wird dann das Tanken freigeschaltet im Sinne von, dass ich ein Foto vom Zählerstand mache. Das habt ihr bestimmt bei einigen Flugplätzen mal gesehen. Kriegt dann den Betrag zurück und kann bezahlen. Und in der nächsten Stufe kümmern wir uns dann eigentlich darum, dass es technisch in das Tanksystem selbst, in den Tankautomaten integriert wird, sodass ich dann wirklich mit der App selbstständig die Tankstelle freischalten kann. Ich tanke meinen Betrag, den ich vorher gesichert habe auf der Kreditkarte und kriege dann automatisch die Rechnung zurück.
Das ist klasse.
Ja. Das geht inzwischen mit in derzeit 4 Herstellern in Deutschland, Hectronic, Nurotec, Maul und Doman. Das sind so die Standard-Tanksäulenhersteller, die die meisten Flugplätze hier haben. Und da lässt sich das System tatsächlich integrieren.
Wow,
ja.
Richtig toll.
Ich habe noch was Neues. Hat bestimmt jeder, der die App schon mal aufgemacht hat, gesehen. Thema CO2-Kompensation. Mhm. Wir haben uns lange gerungen, ob wir das machen oder nicht, weil das spaltet ja auch so ein bisschen die Gesellschaft. Der eine kann es überhaupt nicht mehr hören, der andere hält es für super wichtig. Wir wurden immer wieder darauf angesprochen von Piloten, ob wir nicht sowas machen können, weil Abgas kann man nirgendwo einfach so kompensieren. Ist jetzt relativ einfach möglich. Man wundert sich vielleicht über die Überschrift, warum jetzt für ein ganzes Jahr kompensieren. Ihr könnt das einfach mal ausprobieren, wenn er da nämlich nur die 100 Liter eingibt, die man so vertankt, da kommen so kleine Beträge raus, dass man sagt, okay, man kompensiert jetzt einfach sein gesamtes verlogenes Volumen. Wir geben das 1:1 weiter, wir kaufen das mit Climate zusammen, Climate ist unser Partner dafür, für 20 Euro die Tonne und geben das 1:1 weiter. Ja? Unsere Payment-Fee für den Payment-Provider, was unsere Kosten sind, um oben drauf und fertig. Ja? Also wir finanzieren das ganze Projekt. Das hat uns auch sehr viel Geld gekostet, die Implementierung. Aber wir wollen einfach, dass es die Möglichkeit gibt, zu kompensieren. Es geht auch zum Teil in regionale Projekte, das war uns auch sehr wichtig. Also Aufforstung im Harz ist ein Projekt.
Oh, ja, schön.
Und jetzt schauen wir einfach, dass wir das dann an diesen IDRF-Fonds mit anbinden. Der kommt auch Ende des Jahres, wo es dann direkt in Flugplatzinfrastruktur reingeht.
Okay, also tanke und tue Gutes, ja?
Kompensiere und tue Gutes, genau. Damit, ja genau. Also es wird auch gut angenommen, muss man sagen. Man kriegt ein ordentliches Zertifikat dafür. Mhm. Wie gesagt, der eine sagt, es ist Greenwashing, der andere... ich habe auch kompensiert, definitiv.
Mhm. Ja. Hey, das ist ja schön. Gut, ihr hattet gerade nochmal die Expansion angesprochen und gerade England war ja ein Thema. Wir haben gleich nochmal, oder der Fritz hat gleich nochmal ein Interview mit John Hunt, der ja, glaube ich, der Ambassador in England ist. Wie ist da so die Entwicklung? Southampton, hast du gesagt. Ist das in England auch so gewesen, dass die drauf gewartet haben, oder?
Ja, also viele Flugplätze wollten dort eine Integration zwischen AeroPS und zwischen deren Betriebssystem, was sie dort nutzen. Ja, und das kennt ihr auch aus Deutschland. Jeder Flugplatz hat irgendeine eigene gestrickte Lösung. Dort gibt es tatsächlich einen Standard, ein System. Ich brauche den Namen jetzt nicht sagen. Die Integration haben wir da jetzt vollziehen können. Es gibt eine Vollintegration und alle Plätze, die dieses System benutzen, führen jetzt nach und nach dann auch AeroPS ein. Also das war die größte Hürde. Ich spreche da tatsächlich von den wichtigsten Flugplätzen in der General Aviation, die es in England gibt. Okay. Blackbush, Brighton. Wobei Brighton schon dabei war vor Integration, aber jetzt stellen die aktuell dann auf das Vollsystem um. Und damit bin ich dann tatsächlich in der Lage, alles zu bezahlen, ja, in einem. Ja, okay. Also tanken, selbst FBO-Fees, die anfallen können in der Business Aviation, Handling etc. Alles das läuft automatisch dann in die App rein.
Okay, klasse. Das heißt, wenn Fritz und ich nach Schottland fliegen, was wir demnächst vorhaben, dann können wir auch schön mit AeroPS bezahlen.
Genau, richtig.
Super, das freut uns. Ja, dann vielen Dank, dass wir bei euch sein durften und vielen Dank für das Interview.
Sehr alles gerne.
Gute. Ich euch auch alles Gute. Hören wir immer gerne rein, ja.
Euch alles Gute, viel Erfolg und schön, dass ihr hier wart. Dankeschön.
Danke.
Folks, a very good morning. We are talking in English because we do have international guests here at the place from AeroPS. He's from Great Britain. He's called the Flying Reporter. We are welcome here to Germany.
Thank
to
you.
Friedrichshafen. John Hunt.
It's my first Friedrichshafen.
Friedrichshafen, yeah. Very complicated word, isn't it?
I'm glad you're talking in English as well.
Absolutely.
We wouldn't get very far.
Okay, we do our very best. John, how did you come here to the exhibition?
Oh, well, we flew British Airways just because... I mean, I would have loved to have flown in.
Yeah, okay.
Did you mean how did I get here, as in what mode of transport?
Yes, absolutely.
Yeah, I would have loved to have flown in, but what with the British and German weather at this time of the year, it just was too risky to rely on flying in my aero. So
yeah. I see. Yeah. Okay. Just for the people who don't know you, a former journalist from the BBC, from Great Britain.
Yeah.
And you do have the channel of YouTube, The Flying Reporter.
Yes, that's right.
You have a PPL.
That's
and
right.
You own your own aircraft.
Yeah.
And it's an Arrow, a Piper Arrow.
Yep.
I love that aircraft.
Me too. It's perfect. I mean, it's versatile, isn't it? You can land in short strips. You can get the speed up and get places fast. It's great.
When did you start with your pilot license?
About 2013. I forget exactly when, but about 10 years ago.
Okay, 10 years. Okay. Yeah. And when did you buy your own aircraft?
So that was very recent. So just over a year ago.
Oh, I
bought that.
Okay.
Yeah.
John, when did you start with the YouTube channel?
So I became a fan of other pilot YouTubers because I was learning to fly and I wanted to immerse myself in that and learn from other pilots. And most of the people I was finding on YouTube were American or Canadian pilots.
Yeah.
It was thrilling to watch.
Yeah.
And I thought, well, I love watching those flights back. I'll video my own flights so I can watch them back.
Right.
And I started sharing, 1 hour flights on YouTube, which are only of interest to me and not to anybody else. But strangely, people started watching them and then eventually kind of turned it into something more produced and prepared and scripted sometimes. And that's pretty much how it started.
Yeah. Okay. What was the goal when you started the channel?
Initially, the goal was to be able to watch my flights back and review, flight review, look at the errors and look at, how I did something. I'd always learn something, as we all do, from every flight, I think you probably learn twice as much if you video them, because you'll see things that you didn't realize that you'd done, mistakes you'd made. So that was the initial goal. I think now the goal is to share aviation and to excite and enthuse people in what we do, and also to motivate pilots who currently are maybe stuck in a bit of a rut. They are just flying to the same place over and over again.
Yeah.
Encourage them to try new things and fly further, visit new places.
Yeah. I've watched tons of videos of you, well, I think it's always also the goal is to be honest. So you're very honest in your videos. And how's the feedback from your audience? Because normally pilots don't make any mistakes, you know that. But you make mistakes and you show these mistakes. How's the feedback?
Really good. And I think that's probably what has, me the reputation that I have, in that I'm transparent and upfront, and I'm authentic. I'm not some shiny sky god who makes no mistakes, and people relate to that, because I know, everyone here knows that pilots make mistakes.
Absolutely.
All the time. Every flight there's something you're not quite doing just right, and it's been, I think it's, amongst the community there's been a bit of a shame in being substandard, but actually I don't see that. I think the audience really relate to that. They can see that I'm normal. I'm just like them. And so therefore, I think that makes the videos watchable.
Absolutely. Absolutely. I have always the moment that I say, well, this is a lesson learned for myself. And do you have any problems with audience due to your honesty? Is there something that they say, John, why do you do that?
So the only time when I've had issues is I've got a very loyal band of followers who know me, and they know that I'm honest, and they know that that's my thing. But when you've got someone maybe from the other side of the world, particularly America, who are very forthright and very straight, they just speak their mind, in the comments or whatever, and they don't know me, they don't know what I do, and I might be talking about some mistake I've made, and they'll come on the comments and say, you're unsafe, you shouldn't be flying, and it hurts. Any kind of feedback like that is painful. But I think it's because they don't really appreciate, what I'm doing. And there has been some negative feedback, but on the whole, it's 99%, very positive.
Positive, okay. Yeah. So we forget about the one person.
Yeah, exactly.
Forget it. Yeah. John, the reason why we are here at AeroPS, you are the official ambassador of AeroPS in the UK.
Do I have a badge?
Yeah.
I didn't realize that I was official ambassador.
Yeah, absolutely. You are. For me, you are.
Are you the German ambassador?
I used to.
Okay.
John, what do you like most of the service of AeroPS?
Look, when I first heard about AeroPS, initially I was thinking, it's another app, and it's not going to be very useful, and it will come and go.
Yeah.
But AeroPS is just, from a pilot's perspective, it is what we would say a no-brainer. I travel a lot around the UK and Europe, and it's a real faff having to find out where to go and pay, and sometimes you just want to dip in somewhere, get some fuel, and take off again.
Yeah.
And time is of the essence, and so that's its biggest benefit. You can literally just click and pay your airport fees in a flash. I mean, unlike Germany, the UK hasn't quite got the network of aerodromes signed up yet, and that's something that myself and the team at AeroPS want to try and improve. I just don't see why it's, everyone should be using it, because I mean genuinely it's just such an easy way to pay for your fees, isn't it? Exactly. Do I get a badge for being an ambassador?
Absolutely.
A hat,
you will
something?
Get the money over there.
Okay.
After the interview. John, first of all, I would like to thank you very, very much for taking time for this interview.
Oh, thank you.
As we usually say, we do wish you many happy landings, always many happy landings.
And fly safely.
Absolutely. Blue skies. Take care. And we will see.
Excellent.
Thank you. So, wir sind am Stand von JMW zu meiner Rechten. Ihr kennt sie aus den vielen Pilot Frank Videos. Lisa, herzlich willkommen.
Hallo, danke. Schön, dass ihr hier seid.
Vielen Dank für die Einladung oder dass wir uns einladen durften.
Sehr gerne.
First of all, congratulations zum Award für das beste UL-Flugzeug. Überraschung. Ihr teilt euch den ersten Platz, aber das ist okay, oder?
Absolut. Mit Junkers teile ich mir den ersten Platz total gerne. Ja, absolut, absolut.
Lisa, VL3, bekannt von, auch durch Frank, ganz klar. Ihr habt zwei Neuheiten mitgebracht. Einmal den, wo wir jetzt davor stehen, diesen 916 IS.
Richtig.
Was hat sich denn da getan, so technisch mäßig? Wie viel PS hat er unter der Haube?
Wir liegen jetzt bei der 916 IS bei 160 PS. Das sind nochmal 18 PS mehr als der 915 IS, der ja letztes Jahr auf der Messe vor allem den Anklang gefunden hat.
Ja.
Und ja, dieses Jahr durften wir eben schon in Zusammenarbeit mit Rotax den 916 IS in die VL3 bauen. Er ist auch schon geflogen, er ist fertig Probe oder Test geflogen, also das ist alles abgeschlossen. Und ja, wofür, ich habe die Frage schon mal, die wird heute hier häufig gestellt, was ist jetzt der Unterschied 915, 916, mal abgesehen von den PS-Zahlen. Ja, die sind natürlich sich schön anzuhören, aber was kann der Motor tatsächlich mehr? Der 916 IS überzeugt natürlich durch die Mehrpower, diese Boostleistung, die er da drin hat, die mehr PS, durch noch kürzere Startstrecken. Also wir reden hier von unter 100 Metern Startstrecke, was ja wirklich sehr überzeugend ist. Wir haben eine Steigrate von bis zu 3000 Fuß pro Minute. Ja? Und was aber, das ist, wie sage ich so schön, jammern auf hohem Niveau. Ja? Also der 915 IS ist ja auch schon deutlich mit 1500, 2000 Fuß pro Minute schon eine absolute Rakete gewesen.
Ja.
Und, aber der 916 IS verbraucht mit denselben Power-Setting im Vergleich zum 915 IS gute 5 Liter weniger.
Ah,
ja? Das heißt, man schafft es, nennen wir jetzt mal 5000 Fuß zum Beispiel, schaffen wir, da fliegt man mit 70% Leistung gesetzt, sag ich mal, sind wir sonst so bei 285, 290 TAS gewesen. Und beim 915 IS verbraucht man tatsächlich ziemlich genau 25 Liter. Und bei der 916 IS nur noch 20.
Okay, alles klar. Wir sehen da hinten, hoffe ich, dass das jetzt auch die Zuschauer sehen können, den Sport, die Turbine.
Richtig.
Das ist nochmal Königskategorie.
Richtig, das ist ein gutes Wort dafür, ja.
Königsklasse. Wie viel PS werden da so unter der Haube schlummern, wenn es mal fertig sein soll?
Wird? Wir werden auch da, arbeiten wir aktuell an den 160 PS. Die 100, ich glaube auch 42 PS sind verbaut, sind geflogen, sind auch sehr überzeugend. Und es gibt aber von TurboTech, dem Hersteller der Turbine, jetzt eben nochmal da auch einen obendrauf. Und wir wollen jetzt die 160 PS-Variante nach der Aero tatsächlich installieren und auch fliegen gehen. Also was da noch kommen mag, bleibt wirklich spannend, muss ich sagen. Und wir freuen uns echt schon auf die Ergebnisse der Testflüge.
Okay. Wer sich natürlich jetzt fragt, wer ist denn jetzt überhaupt Lisa? Ihr habt die Generalvertretung für Deutschland, für JNB, für die VL3.
Genau.
Ihr sitzt in Kamenz.
Richtig, auf dem Flugplatz Kamenz, genau.
Genau. Und was man euch wirklich ganz toll auf die Fahne schreiben muss, wir kennen es oder ich kenne es aus den Videos von Frank, Pilot Frank, ihr macht eine echt pingelige Einweisung.
Ja, das ist richtig.
Warum?
Gut, wir reden ja hier, die Ultraleicht-Kategorie hat sich ja deutlich verändert über die letzten, vor allem 10 Jahre, sage ich mal. Ja?
Ja.
Also ich habe auch noch vor mittlerweile 7 Jahren auf der C42 meinen Flugschein gemacht. Ich liebe das Flugzeug immer noch bis heute. Ja?
Okay.
Aber es ist natürlich auch eine ganz andere Art des Fliegens oder eben des Reisens mit dem Flugzeug. Und ich sage mal, die C42 mit normalerweise vielleicht auch noch einem Festpropeller, einem Festfahrwerk, ohne die ganzen EFIS-Geräte, also Garmin G3X Touch zum Beispiel. Das ist einfach in der VL3, das ist der große Unterschied, dass viele unserer Kunden das erste Mal mit einem Einziehfahrwerk in Berührung kommen, mit einem Verstellpropeller in Berührung kommen, mit dem Garmin in Berührung kommen, elektrische Klappen. Und wir können natürlich nicht verlangen und wollen das auch gar nicht, dass der Kunde sich reinsetzt und losfliegt. Ja? Also uns haben wir ganz stark die Sicherheit auf die Fahne geschrieben. Wir wollen, dass jeder Kunde mit einem ganz großen Lächeln und Grinsen und mit einem absoluten Sicherheitsgefühl den Hof verlässt und dann natürlich die nächsten hunderte Stunden glücklich mit dem Flugzeug verbringt. Und deshalb machen wir so ein detailliertes Einweisungsprogramm, was über mehrere Tage geht.
Das wäre nämlich jetzt mal eine Frage gewesen, wie lange? 2 Tage, 3 Tage?
Also wir machen mindestens 1,5 Tage. Okay. Das Ganze ist meistens aufgebaut über einen Theorieteil am Anfang, wo wir alle Sicherheitsaspekte besprechen, auch mal die ganzen Sicherheitschecklisten durchgehen, generell uns mit dem Flugzeug befassen. In unserem Einweisungsprogramm gibt es auch einen kleinen Test, der zwingt den Kunden, sich wirklich mit dem Flughandbuch auseinanderzusetzen. Ja. Und danach fangen wir ganz klassisch, wie fast in der Flugschule, mit Airwork an, also eine Bekanntmachung, Vertrautmachung mit dem Flugzeug, Kurven fliegen, steigen, sinken, Settings setzen und dann kommt die Platzrunde, so das klassische Halten, 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 ja, wodurch ich ja auch so ein bisschen bekannt geworden bin.
Schweben,
genau. Das zelebriere ich so lange, bis der Kunde wirklich saubere, schöne Landungen macht und er, so wie ich, das Gefühl haben, das ist sicher.
Okay.
Und danach bauen wir oder schließen wir das Ganze ab über ein Sicherheitstraining. Wir haben ja durch das Einziehfahrwerk hat ja zum Beispiel auch ein Backup-System und über eine Handpumpe. Also auch das probieren wir einmal mit unseren Kunden gemeinsam aus. Sollte es zum Notfall kommen, dass sie es eben nicht zum ersten Mal machen und es nur aus der Theorie kennen, sondern eben auch praktisch schon mal durchgeführt haben. Ja.
So, jetzt bin ich vom Hof runtergeflogen und jetzt kommt das Highlight, eine Afrika-Reise mit der VL3.
Ja.
Als ich das gehört habe, auch wieder bei Pilot Frank auf dem Kanal, dachte ich erst, der macht einen Spaß. Aber das ist gar kein Spaß. Das ist bitterer Ernst.
Das ist bitterer Ernst. Kein April-Scherz, nein.
Ihr geht tatsächlich, ihr fliegt richtig weit weg, ne?
Richtig, wir fliegen richtig weit weg.
Wo geht's hin?
Also wir fliegen in den südlichen Teil des Senegal.
Ja.
Viel mehr darf ich jetzt noch gar nicht verraten, weil auch für die Teilnehmer werden manche Destinationen noch eine Überraschung sein, wo wir überall genau landen. Also das ist tatsächlich, erfahren wir und die Teilnehmer alles Anfang Mai, am 6. Mai, wenn wir uns alle treffen und von dort aus gemeinsam auf die Tour loslegen.
Wahnsinn. Wie viele Maschinen sind dabei?
Laut meinem aktuellen Kenntnisstand sind wir aktuell 37 Flugzeuge.
Wow. Die kommen alle aus Deutschland?
Nein, durchaus nicht. Also es ist tatsächlich ein europäisches Projekt.
Ja, okay.
Der Großteil kommt aus Frankreich, aus Belgien und eben auch aus Deutschland. Ich glaube, aus Deutschland sind wir insgesamt 13 Flugzeuge.
Okay, wunderbar. Bist du der Kopf dieser Reise oder ist das eine Organisation, die dahinter steht?
Also ich bin tatsächlich nicht der Hauptorganisator.
Okay.
Aber vielleicht hat das schon der ein oder andere mitbekommen. Wir haben Olivier Rambaud und Richard Goubel. Richard Goubel ist der immer unser Alpentraining mitbegleitet. Und Olivier ist alleine auch schon komplett über den Atlantik geflogen, von Belgien nach Oshkosh.
Okay.
Also er ist wirklich ein Weltenbummler und ein Abenteurer.
Okay.
Und den beiden kam schon 2017, tatsächlich vor 6 Jahren, die Idee, dass man den Luftfahrtpionieren Jean Mermoz und Antoine-Saint-Exupéry folgen sollte, ihre Route in die französischen Kolonien bis in den Senegal.
Okay.
Deshalb haben wir das Ganze schon mal 2018 gemacht, damals mit 19 Flugzeugen.
Okay.
Und dann haben wir, ich glaube, in 2019 hat es nochmal stattgefunden, damals aber ohne deutsche Besatzung. Und letztes Jahr auf der Aero, als die Willkommens- und Wiedersehensfreude groß war, kamen Olivier und Richard auf mich zu und haben gesagt, Lisa, nächstes Jahr wollen wir es wieder machen. Wir wollen nochmal auf diese große Tour gehen, die über 12.000 Kilometer weit sein wird, insgesamt Strecke. Ja. Und wir wollen aber diesmal die deutsche Besatzung dabei haben. Und dann, also wenn meine deutschen Kunden mit dabei sind, Piloten mit dabei sind, dann begleite ich das auch gerne wieder.
Super. Dann drücken wir dir ganz, ganz fest die Daumen.
Vielen Dank.
Wir wünschen euch always many happy landings.
Vielen Dank. Das war
ganz lieben Dank, dass wir Einblicke bekommen haben bei euch im JMB.
Schön, dass ihr da gewesen seid. Alles Gute. Ja, und passt auf euch auf.
Danke.
Tschüss.
Ciao. Messetag Nummer 3. Herzlich willkommen aus Friedrichshafen 2023. Der Messe für die allgemeine Luftfahrt. Und wie wir ja alle wissen, in der allgemeinen Luftfahrt muss man viel trinken. Deswegen schlenderten wir hier irgendwie so durch die Halle durch und dachten uns, ach Mensch, guck mal, der Max steht hier zusammen mit dem Lars. Die kennen wir doch. Die waren auch gestern bei uns so im Podcast zu Besuch. Ja, von AirMansion. Wunderschönen guten Morgen, lieber Lars.
Guten Morgen.
Und wunderschönen guten Morgen, lieber Max. Lars, ich würde gerne mit dir anfangen, weil du das Mikro gerade in der Hand hast. AirMansion, erzähl doch mal, wie kam es dazu? für die, die den Podcast jetzt gestern nicht gehört haben, wie habt ihr den Gin entwickelt?
Ja, man könnte sagen, das war wortwörtlich eine Schnapsidee.
Eine Gin-Idee.
Eine Gin-Idee, genau so ist es. Ja, tatsächlich, Max und ich kennen uns schon relativ lange, seit 2009. Wir sind zusammen im gleichen Segelflugplatz, haben wir begonnen zu fliegen. Wir saßen eines Abends zusammen bei einem guten Gin, haben schon immer gerne guten Gin, guten Wein, guten Schnaps probiert und haben uns irgendwann überlegt, wie schmeckt denn eigentlich so der perfekte Gin? Was macht den perfekten Gin aus?
Ja.
War gar nicht so einfach zu sagen. Wir haben irgendwann gesagt, ja, welche Botanicals, welche Gewürze gehören da überhaupt rein? Lange überlegt und irgendwann haben wir gesagt, jetzt probieren wir es einfach mal. Jetzt machen wir mal einen eigenen Gin. Es hat sich herausgestellt, es ist gar nicht so einfach, wie wir uns das damals vorgestellt hatten. Okay. Wir haben 1,5 Jahre gebraucht, um eine Gewürzmischung zu finden, die einen relativ oder sehr schönen Gin hervorruft. Nach 1,5 Jahren hatten wir unsere Gewürzmischung fertig, haben die dann zu unserem Brenner Arno Dierker, einer der besten Brenner Europas, gegeben und haben dann gesagt, wie findest du den? Arno Dirk hat gesagt, das ist ein richtig schöner Gin. Ja, und seitdem haben wir gesagt, wir müssen das irgendwie vermarkten. Da wir uns aus der Fliegerei kennen, irgendwie mit Fliegereibezug. Du hast schon angesprochen, Fliegerei und Alkohol passt sehr gut zusammen auf der einen immer. Seite, ja, immer. Auf der anderen Seite natürlich als begeisterte Flieger ist klar, Alkohol hat nichts hinter dem Steuer zu suchen, aber wir haben uns natürlich von dem Thema Fliegerei beeinflussen lassen, inspirieren lassen. Ich arbeite auch beruflich in der Fliegerei, komme sehr viel rum und für mich ist Fliegen, das hat sehr viel mit Genuss zu tun. Also wenn ich woanders bin, dann gehe ich sehr gern gut essen, lasse mich inspirieren von den Geschmäckern ferner Orte und genau diese Begeisterung für die Fliegerei, für das Verreisen wollen wir mit dem Gin, mit der Gewürzmischung weiterreichen und weitergeben.
Schön. Max, jetzt möchte ich gerne von dir wissen, wenn du jetzt mit Lars zusammensitzt beim guten Gin, bist du am nächsten Tag in die Italia Buchhandlung marschiert und hast gesagt, so, ich muss alles über Gin lernen, ne? Weil ich weiß, ihr habt 1,5 Jahre gebastelt. Ne? Und dann hast du dich hingesetzt und hast dann gelesen und wie war das? Was hast du gemacht?
Was habe ich gemacht?
Oder hast du nur probiert und hast gesagt, schmeckt nicht.
Das fragen wir uns immer, ja. was hat er getan? Nee, also wir haben irgendwann einfach gesagt, okay, let's go und haben dann tatsächlich erstmal uns ein bisschen mit dem Design der Flasche auch auseinandergesetzt, bevor es dann in die Entwicklung für den Gin ging. Hat sich natürlich auch immer noch verändert im Laufe der Zeit. Muss aber sagen, dass Lars da der absolute Spezialist für ist. Lars hat eine wahnsinnig tolle Sensorik. Okay. Ist bisschen dem geschuldet, dass er damit auch so ein bisschen groß geworden ist. Klassisches Flaschenkind.
Ja, Segelflieger halt.
Okay, also da haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja. Aber dann war es im Grunde genommen ausprobieren. Ja, einfach eine Wacholderbasis zu finden, darauf dann verschiedene Gewürze auszuprobieren. Wollten auch von Anfang an frische Sachen mit drin haben. Ihr seht es hier drüben, ich weiß nicht, ob es auf der Kamera zu sehen ist. Da steht noch der frische Basilikum.
Ja, da.
Genauso wie die Gewürze. Der Lars kann dich ja auch gerade noch mal riechen lassen, wenn du möchtest.
Ja, bitte.
Und ja, wie Lars schon gesagt hat, es war ein langer Prozess, das Ganze richtig zusammenzusetzen. Ja. Und dann ging es natürlich dann irgendwann auch darum, drumherum zu versuchen, Marketing zu etablieren. Ja. Durch die Flugschule sind wir auch ganz gut vernetzt, was jetzt Gastro-, Club-, Bar-Szene betrifft. Und dann haben wir versucht, das dann an den Mann zu bringen. Hier auf der Messe für uns immer ganz besonders toll, weil hier sitzt halt genau unsere Zielgruppe.
Ja.
Leute, die fliegen, Leute, die sich genau dafür interessieren, Leute, die, glaube ich, auch gerne genießen.
Ja. Ja,
das ist auch so ein bisschen so ein Thema. Ja. Und das ist für uns auch immer ein ganz, ganz tolles Feedback hier zu sehen, dass unser Produkt da so gut ankommt.
Also wir müssen es nochmal ansprechen. Ich bin am Dienstag angereist. Ich bin hier durch diese Halle gelaufen, kam an diesem Stand vorbei. Und wir werden es auch in der B-Roll zeigen. Ihr habt wirklich diesen Bezug zur Fliegerei wirklich mit Liebe zum Detail umgesetzt. Die Fahne, die da im Hintergrund steht, hier auch mit der Deko von Flugzeugmöbel. Und wir wissen alle, wer so auf der Seite war. Das ist auch nicht billig. Das ist wirklich, da steckt Geld dahinter, was ihr da reingesteckt habt.
Da müssen wir aber auch, muss ich unterbrechen, haben wir. Ja.
Ja.
Wir haben diese Theke irgendwann von Julian von Flugzeugmöbel.de bekommen.
Auf die Seite gehen.
Die haben wir bei ihm bestellt.
Ja.
Und das war so ein toller Messeauftritt oder auch auf anderen Events. Ja. Sieht das einfach so genial aus und passt zu dem Produkt, dass wir gesagt haben, wir machen den Messestand gemeinsam. Also Julian steht auch da vorne und hat noch mehr Möbel und Trolleys und so weiter zur Verfügung gestellt.
Ah,
wir haben das nicht alles gekauft,
okay.
Haben uns hier aber nochmal eine Tragfläche anfertigen lassen.
wo natürlich auch gedrained werden kann. Wir wissen, wie wichtig das Drainen ist.
Ja, absolut, absolut.
Aus Sicherheitsgründen.
Natürlich.
Und deshalb, wir haben den Stand hier absolut gemeinsam. Wir dachten, das wäre ein schönes Match.
Wirklich schön, ganz toll. Apropos Zielgruppe, lass uns da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Segelflieger, wer kauft euren Gin? Ist das wirklich der 18-Jährige, der jetzt gerade frisch irgendwie Schein hat, bis zum älteren Herrn? Was ist das für ein Publikum?
Es ist tatsächlich sehr durchmischt. Okay. Haben wir auch am Anfang nicht gedacht, aber es kommt durch alle Generationen und auch durch alle Hobbys. Also Fliegereibezug natürlich ist klar, kommt der Gin gut an. Wir haben Modellflieger, wir haben Helikopterpiloten, wir haben Privatpiloten, wir haben natürlich auch Berufspiloten, die in ihrer Freizeit gerne kaufen, aber auch alle Leute, die irgendwie flugbegeistert sind. Mhm. Wir haben jetzt inzwischen auch angefangen, nicht nur im Fliegereikontext zu verkaufen, weil wir natürlich auch viele Genießer haben, die sagen, hey, das ist ein echt toller Gin. Wir haben auch 2021 die Grand Gold Medaille gewonnen bei der International Spirits Trophy in Frankfurt.
Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. Heißt also, es fliegt, es schmeckt nicht nur uns sehr gut, sondern eben auch vielen anderen Menschen. Wie gesagt, es ist ein toller Gin, wird in kleinen Chargen produziert, hochqualitativ und dementsprechend haben wir eben auch viele, viele Genießer, die einfach gerne guten Gin trinken, die den inzwischen auch kaufen.
Ja.
Er erlangt eben auch an Bekanntheit auch außerhalb der, der Fliegerszene. Ja.
Okay. Machen ja viele momentan Gin. Ne? Also wie du gesagt hast, wenn man das mag, dann muss man sich hinsetzen, dann muss man ein gutes Produkt auf den Markt bringen. Wie hart ist die Konkurrenz? Und wie, sie ist hart, klar, logisch. Aber habt ihr einen Vorteil? Merkt ihr dadurch, dass ihr in der Fliegerei seid, aus diesem Mikrokosmos kann man da besser rausgehen?
Das ist schon. Also letztlich ist es ein USP, das wir in der Fliegerei anbieten. Auch der Bezug zur Fliegerei, ich hatte es schon mal angesprochen, ist natürlich nicht ganz einfach zu erklären, wie passt jetzt das Fliegen und der Alkohol zusammen. Trotzdem ist es natürlich schon so, dass es selbst in der Fliegerei leichte Konkurrenz gibt. Wir haben 2, 3, 4 andere Gins, die auch mit Fliegereibezug verkaufen. Auch alle wirklich sehr gut, muss man sagen.
Okay.
Aber es macht Spaß. Konkurrenz stachelt an. Ja, Konkurrenz bringt auch uns
Mitbewerber
weiter. Mitbewerber, genau, warum es nicht Konkurrenz nennt.
Genau.
Nein, es macht ja auch Spaß. Also das ist primär auch unser Antrieb, dass wir sagen, wir stehen hier gerne. Es macht Spaß, den Gin an die Leute zu bringen, zu erklären, was steckt dahinter, was haben wir uns dabei gedacht. Das geht den Mitbewerbern sicherlich genauso. Ja.
Definitiv. Max, wir durften gestern beim Podcast probieren.
Ja.
Das war ganz toll. Und wir haben uns unseren Vorrat gesichert. Aber wenn ich jetzt Fußgänger bin, in Anführungszeichen, und ich möchte kaufen, wo finde ich dich oder wo finde ich euch, dass ich an diesen tollen Tropfen rankomme?
Also erstmal A5242 ist unser Stand hier auf der Hero. Ja.
Ja.
Ansonsten haben wir natürlich einen Online-Shop.
Ja.
Kann man Gin bestellen. Gibt es dann auch ab einem gewissen Betrag versandkostenfrei.
Ja.
Wir sind in Frankfurt regional sehr gut aufgestellt. Wir kommen aus Frankfurt, haben da entsprechend auch, kennen wir ein paar Leute. Uns gibt es in Gastro-Clubs und Restaurants, sind auch im Edeka. So, ich sag mal jetzt so deutschlandweit, die Kette, wo wir vertreten sind, ist die Ringeltaube. Manche der Zuhörer werden es wahrscheinlich kennen. So ein Lufthansa-Shop für Airliner gibt es immer ein bisschen vergünstigt. Das ist das Konzept, da wird unterm UVP verkauft.
Ja.
Da gibt es uns. Ansonsten, wenn es jetzt so ein bisschen weiter weg von Frankfurt gibt, gibt es noch vereinzelte Läden, München gibt es noch was, aber ansonsten eher online.
Online, gut. So, wer jetzt Durst bekommen hat und die Bube kommen ja aus Frankfurt, aus dem Hesseland, gell, dann schmeißen wir euch unten mal in die Shownotes und in den Link mal die Adresse rein und dann könnt ihr dann da bestellen.
Genau.
Lieber Max, lieber Lars, ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken, dass ich auch noch mal schnuppern durfte. Ich habe jetzt 4-mal geschnuppert. Ich kriege die Nase nicht voll.
Darfst du auch gleich noch mal probieren.
Ja. Dann machen wir die Kamera dann aus.
Genau.
Die anderen raus. Das machen wir dann. Ich wünsche euch eine weiterhin erfolgreiche Messe. Für euch als Piloten many happy landings, wie es bei uns
so
schön heißt. Vielen herzlichen Dank. Danke. Und viel Spaß noch auf der Aero 2023 für euch.
Danke, euch auch. Danke.
Danke. Was ist das, ein EC-145?
Ja, okay, komm, wir starten mal vorne. Okay, also erstmal, ich bin Hauptmann Basti, das reicht vollkommen, genauso. Und wir stehen jetzt hier vorm NH90. NH90, deswegen, weil er NATO-Hubschrauber 90 heißt.
Ja.
Neben uns steht ja der Eurofighter, der eigentlich als Jäger 90 verkauft wurde.
Okay.
Und die zwei, die sind ungefähr in der gleichen Zeit von der Bundeswehr eben beschafft worden oder eben beantragt worden.
Okay.
Wir haben hier einen leichten Transporthubschrauber. Das ist auch nicht der Nachfolger der CH-53, nicht der Nachfolger. Nein, es ist der Nachfolger der UH-1D.
Oh, okay, vom Teppichklopfer.
Richtig. Und wenn wir uns jetzt mal diese Dimensionen anschauen, ja, mit 19,60 Meter Länge, ja, 16 Meter Rotordurchmesser, dann sind das natürlich ganz andere Größen, die wir hier auch transportieren können. Okay. Zu U1D kann ich wenig sagen, da können sich ja die Alten einiges dazu sagen, ja, wie viel Leistung und Kapazität er hatte. Wir können hier transportieren 12 Personen, aber wenn die natürlich voll aufgelastet sind mit Waffe, Weste und allem Möglichen, dann sind wir bei 8. Und 8 ist auch so diese Größe, wo wir wirklich gut operieren können. Besatzungsfaktor von 3, also 2 Piloten plus ein Bordtechniker hinten im Laderaum, der ist auch wirklich absolut zwingend notwendig, weil bei dieser extremen Länge, wenn wir in irgendwelche Confined Areas, also in irgendwelche Waldlichtungen reinlanden, sehen wir ab einem gewissen Punkt nichts mehr. Und unser Landing Gear hinten ist halt wirklich ein paar Meter hinter uns. Ja, und der Heckausleger ist ja noch weiter hinter uns. Also bevor wir da irgendwo reingehen, das ist einfach unser Augenpaar, was uns vor Schaden beschützt. Ja.
Genau. Macht, wenn ich mir das jetzt so angucke, dieses Riesenteil, jetzt sagst du, 12 Mann passen rein, wenn sie nicht voll aufmunitioniert sind, 8 nur noch. Hätte man ihn nicht gleich ein bisschen größer bauen können, damit man bei den 8 voll aufmunitioniert hätte bleiben können?
Ja, aber wir versuchen hier immer noch ein Konzept des leichten Transporthubschraubers darzustellen. Okay. Und eine AW-101 zum Beispiel, ja, wenn man das kennt, mit 3 Triebwerken, 5 Blattrotor, riesengroß, da wären wir schon ein Stück draußen. Das ist so dieses Zwischenstück zwischen CH-53 und NA-90. Okay. Aber es ist einfach schon viel zu massiv und viel zu groß, als dass es dafür verwendet werden könnte. Okay. Die Idee dahinter, weswegen wir auch diese niedrige Kabine haben, wo man nicht aufrecht stehen kann, war auch, dass dieser Hubschrauber in den Hangar der Fregatte reinpasst. Deswegen auch hinten die Möglichkeit, den Heckausleger einzuklappen und die Blätter zu falten.
Okay. Ja. Wann kommst du zum Einsatz? Oder überhaupt, wann kommt der Hubschrauber zum Einsatz? Wann wirst du gerufen?
Okay, also im Friedensflugbetrieb hier in Deutschland ist das Aufgabenspektrum von einem Transporthubschrauber riesengroß. Ja? Also wenn wir das jetzt mal vergleichen mit hier jetzt dem Eurofighter, der hat halt nur Luftverteidigung, Bodenkampf vielleicht ein bisschen, ja? Aber ein Transporthubschrauber kann zu so vielem eingesetzt werden. Im Fliegensbetrieb, gerade wir waren im Ahrtal, haben dort unterstützt, mit Hilfsgütern reinfliegen, Verwundete oder auch Geflüchtete aus den Häusern rausretten, mit unserer Rettungswinde, die an unserer rechten Seite hängt. Wir haben jetzt bei den Waldbränden unterstützt, indem wir Außenlast, also die Bambi-Buckets, die Feuerlöschbehälter eben geflogen sind, und zwar Tuschur rund um die Uhr. Dann können wir Personentransport. Wir haben in der Zeit von Corona-Anfängen Patienten aus Frankreich geholt, um sie in deutsche Krankenhäuser zu verlegen. Okay. Also das Aufgabenspektrum des Hubschraubers ist gigantisch.
Ja, okay. Kommen wir mal ein bisschen zu den technischen Daten. Du hast jetzt gesagt, den kann man schön zusammenfalten von den Rotorblättern, damit er in die Fregatte passt. Wie viele Turbinen hat er? Wie viele Motoren? Wahrscheinlich hat er 2.
2, ja. Okay. Wir haben 2 Engines mit jeweils 2.500 Wellen PS.
Ja.
Um diese Triebwerke zu starten, benötigen wir ein eigenes Triebwerk, was diese APU,
Power Unit.
Richtig, die vorne rechts bei uns sitzt. Die können wir uns auch gerade so ein bisschen anschauen. Ja. Dann gehen wir gerade einmal außen rum. Ja. Die APU kann elektrisch über unser Bordnetz gestartet werden.
Okay.
Ja, aber nur mit der APU selber, die siehst du hier vorne, in dem, wo der kleine Auslass ist. Ja. Okay. Nur mit der APU schaffen wir dann, die Triebwerke zu starten, sollten wir keine Stromnetzanbindung haben. Okay. Wenn wir eine Anbindung haben, dann können wir natürlich auch mit reinem Strom AC Power dann beide Triebwerke starten.
Okay. Ich vermute mal, der kriegt Jet A1 getankt.
Ja.
Okay. Und wie viel Liter Tankinhalt habt ihr da?
Wir haben 2 Tonnen, haben ungefähr eine Burn Rate Standard von 500 Kilo. Mhm. Somit kommen wir also 4 Stunden.
4 Stunden, okay. Ja. Und wenn ihr jetzt voll aufgerüstet seid mit den 8 Mann drin, wie viel Tonnen kannst du dann noch tanken, damit du legal bleibst?
Also das ist eine Berechnungssache. Wir können es ja mal so durchspielen. Die schwersten Maschinen bei uns sind so bei 7,2.
Okay.
Dann kommen noch 330 Kilo Besatzung dazu.
Ja.
Ja, wir rechnen so immer mit 110
ja.
pro Mann, je nachdem wie viel Ausrüstung wir dabei haben.
Okay.
Dann sind wir bei 7,530, sagen wir 7,550 Automat. Ja. Dann 2 Tonnen drauf sind wir bei 9 Tonnen 50. 12,7 mal 99. Ja. Okay, ja, hier kam gerade die Frage, welche Bordbewaffnung wir noch haben. Ganz kurze Exkursion. Wir können 2 Maschinengewehre, rechts und links schwere Maschinengewehre, 12,7 mal 99 oder Kaliber 50 einrüsten, um eben Feuerunterstützung zu leisten.
Alles klar.
Okay, wieder zurück zur
zum Weight and Balance.
Genau, zur Weight and Balance. 9,550, voll betankt. Ja. Und wir können auf 11,6 auflasten.
Ah, okay, also ihr habt nochmal gut Luft.
Ja.
Alles klar.
Und zwar wirklich Luft. Ja. Das ist auch gut, wenn wir jetzt zum Beispiel Feuerlöschbehälter fliegen mit 2 Tonnen Außenlast, dann werden wir uns nur auf 1,5 Tonnen betanken, weil wir dann eben nochmal ein bisschen mehr Luft haben, kommen aber trotzdem noch 2 Stunden 30, wenn wir alles ausreißen, 3 Stunden Flugzeit.
Alles klar.
Ja.
Du hattest es eben angesprochen, in Friedenszeiten seid ihr ein Allrounder.
Ja.
Jetzt, wie sieht es jetzt im Kriegsfall oder sagen wir im Verteidigungsfall aus, wenn ihr jetzt unter militärischen Bedingungen
eingesetzt werdet? Da müssen wir 2 Operationsarten unterscheiden. Also wir haben einmal den Bündnis- und Verteidigungsfall und wir haben die Stabilisierungsoperation, was wir jetzt in Afghanistan, in Mali und so weiter gemacht haben. Wenn wir jetzt einmal auf die Stabilisierungsoperationen schauen, da sind wir im an einer Base in diesem Einsatzland und operieren kreisrund.
Mhm.
Und dann haben wir diverse Faktoren, die uns bedrohen.
Mhm.
Ein möglicher Bedroher, also das geht immer vom Low-Level zum High-Level.
Ja.
Im Low-Level-Bereich sind das alles, was Handfeuerwaffen sind, aber auch Manpads, also Luftabwehrraketen, die auf den Schultern getragen werden können. Und im High-Level haben wir dann Radar. Jeder kann es mal nachgoogeln, SA-Systeme, also Surface-to-Air-Missiles. Je nachdem, was wir haben, umso angepasster müssen wir dann fliegen.
Ja.
Das heißt, wenn wir keine Radarbedrohung haben, versuchen wir, von A nach B relativ hoch zu kommen.
Mhm.
Ja?
Okay.
Wenn wir Radarbedrohung haben, müssen wir natürlich tief fliegen, damit uns die Radar nicht aufklären kann.
Ja.
Okay. In Mali war unser Auftrag, die Unterstützung der Aufklärungskräfte, die dort vor Ort waren. Das heißt, wir mussten die sogenannte Golden und Silver Hour einhalten. Sollte ein Kamerad befreundeter Nationen oder UN-Mitarbeiter verwundet werden, müssten wir innerhalb einer Notice-to-Move-Zeit von 15 Minuten ausrücken, diesen Verwundeten qualifiziert mit Arzt und Rettungssanitäter und Notfallstationen an Bord wieder zurückführen. Und das alles ist unter dem Namen Forward Air Evacuation.
Okay. Wenn ihr jetzt bleiben wir mal bei Mali, wenn ihr jetzt diese Einsätze fliegt, ist dann schon morgens, wenn er einsatzbereit gemeldet wird, klar, dass er für Evakuierungsflüge genutzt wird oder für Kampfeinsätze oder Unterstützungseinsätze?
Also jetzt nochmal für Mali, wir hatten keinen Kampfauftrag. Wir hatten richtig, ganz wichtig. Es gab keinen Kampfauftrag in dem Sinne, sondern Aufklärungsergebnisse zu liefern für die UN. Und unser Tagesablauf, kann ich ja mal so sagen. Wir sind morgens rausgegangen an die Maschine, haben sie komplett rundum gecheckt.
Okay.
Haben alle Pre-Flight-Checks gemacht, alles durch, so dass die Maschine dann wirklich in einer relativ schnellen Anlassverfahren eben gestartet werden konnte.
Okay.
Und dafür wurden sie auch den ganzen Tag aktiv gehalten. Ja?
Könnte man also sich so vorstellen, wenn die ADAC-Luftrettung sich einsatzbereit meldet?
Oder? Genau. Also die Westen, die liegen auf den Maschinen, die ganze Ausrüstung ist drauf. Gerade in Mali haben wir das Problem, dadurch, dass das ein komplettes Fly-by-Wire-System ist.
Ja.
Extreme Hitze, Computer mögen keine Wärme.
Ja.
Also musste den ganzen Tag dieser Hubschrauber klimatisiert werden, damit eben die Hubschrauber im Ernstfall dann sofort aktiv sein können.
Okay. Wahnsinn. Ja. So, jetzt haben wir ihn kennengelernt, jetzt wissen wir, was er macht. Jetzt kommen wir mal zu dem Mann, der das Ganze bedienen muss, zu dir. Du bist Heeresflieger.
Ja.
Wann ist dieser Wunsch in dir gekeimt? Vorm Abitur, während des Abiturs?
Also als allererstes, um Hubschrauberpilot werden zu können, braucht man kein Abitur direkt. Ich habe eine Fachhochschulreife.
Ja.
Ja. Und das Mindestmaß ist mittlere Reife mit abgeschlossener Berufsausbildung plus eben die jeweiligen Zeiten, die eben dafür gebraucht werden, um die Fachhochschulreife zu brauchen oder zu bekommen. Okay. Wann ist dieser Wunsch gekeimt? Also mein Start war bei der Fallschirmjägertruppe als freiwilliger Wehrdienst. Und ich habe mir, die Bundeswehr erstmal anschauen wollen.
Ah, verstehe.
Ja, also ich habe mir gesagt, ich unterschreibe ganz sicher nicht für mein Leben lang, wenn ich noch nicht mal weiß, wie ich zu diesem, wie ich dazu überhaupt stehe. Ja. Ja. Und ich würde auch sagen, dass die ersten zwei Jahre wirklich sehr gut prägend auch waren, ja, weil einfach dieses soldatische Grundverständnis dann gekommen ist. Mhm. Auch die immer wieder aufrufen, okay, warum mache ich das, wo möchte ich hin? Mhm. Ja. Und meine Einheit wurde dann irgendwann aufgelöst und dann gab es für mich nur noch, okay, möchte ich jetzt raus aus der Bundeswehr oder möchte ich weitermachen? Mhm. Und dann habe ich mir angeschaut, okay, was möchte ich weitermachen? Möchte ich fliegen? Möchte ich Fallschirmjägeroffizier werden? Was möchte ich machen?
Ja.
Hab alle drei Prüfungen durchlaufen, die man dafür braucht. Da können wir nachher auch noch ein bisschen drauf eingehen.
Gerne.
Und habe sie bestanden und wurde dann in die Ausbildung eingeschleust.
Ja.
Und bin da auch immer noch heute sehr zufrieden.
Du bist wie lange jetzt beim Bund?
Seit 2010.
2010, also 13 Jahre jetzt. Lass uns gerne mal auf die Tests eingehen.
Ja.
Es wird wahrscheinlich ein DLR-Test gewesen sein.
Nee, die machen das ein bisschen anders.
Okay.
Und zwar, also jeder, der zur Bundeswehr kommen möchte und dort Pilot sein möchte, zumindest, ich kann jetzt nur fürs Heer sprechen, ich weiß nicht, wie es bei der Luftwaffe ab ist, aber wir sind in erster Linie Offiziere.
Mhm.
Wir sind in erster Linie Führer und in zweiter Linie sind wir Luftfahrzeugführer und nicht Piloten. Großer Unterschied. Wir führen das Waffensystem und wir fliegen nicht nur. Also es sind noch ein paar mehr Sachen, die man so betrachten muss. Okay, was muss man mitbringen? Also die Schulausbildung habe ich erklärt und die Bewerbung über den Karriereberater muss eingehen.
Okay, alles klar.
Okay, dann erste Prüfung, wenn man eingeladen wird, ist die Offizierauswahl. Ja, die wird in Köln sein und OPZ, genau, und dieses ganz normale Rahmenprogramm. Da kann man sich, da gibt es diverse Bücher, da müsstest du dann noch ein bisschen was erzählen, da bin ich einfach nicht mehr drin. Die zweite Phase ist dann auch wieder in Köln, ehemalig Fürstenfeldbruck jetzt, oder vielleicht sind sie noch in Fürstenfeldbruck, das müsste man auch nochmal nachschauen.
Schrecklich, dieser Fluglärm.
Ja,
schlimm, ne?
Besonders wenn man ihn nicht selber produziert.
Ja, das ist ganz besser.
Ja, in Fürstenfeldbruck und da läuft es kognitiv. Also wie arbeitet der Mensch unter Druck? Wie kann er diverse einfache Simulationen machen? Ja?
Ja.
Ein Beispiel habe ich, bleibt mir auch ewig im Gedächtnis, eine Stunde lang ein Bildschirm mit einem rudimentären Joystick und ein Cursor. Und diesen Cursor konnte man mit dem Joystick bewegen und musste ihn immer auf das Flugzeug bringen.
Okay.
Sobald man ihn auf das Flugzeug gebracht hat, ist er wieder weggesprungen.
Ah, okay.
Und das musste man eine Stunde machen. Und einfach nur, um zu wissen, okay, wie leistungsfähig ist man.
Okay, verstehe.
Also solche Tests laufen da ab. Und nach diesen paar Tagen wird man in die medizinische Eignung durchgeschleust.
Ja.
Und diese medizinische Eignung mit Komplettkörper-MRT, also wirklich einmal komplett auf Herz und Nieren getestet.
Okay. Ganz blöde Frage. Ja. Ich bin jetzt ein Flächenflieger. Mhm. Sagen wir mal, ich käme jetzt durch alle Bewerbungen, durch alle Tests durch. Wie umfangreich, wie schwer ist es, einen Hubschrauber zu fliegen oder zu führen? Für dich ist es wahrscheinlich nicht schwer, weil du hast es ja eigentlich von Anfang an gelernt. Ne?
Irgendwann geht es natürlich in Fleisch und Blut über. Dann denkt man nicht mehr drüber nach. So wie man auch nicht mehr drüber nachdenkt, fahre ich jetzt gerade 50 in der Stadt, irgendwann ist diese Geschwindigkeit drin.
Okay.
Also es ist hochkomplex. Jede Steuereingabe, da komme ich nachher nochmal drauf zu, eines Steuerorgans bedingt automatisch die Änderung beider anderen Steuerorgane.
Okay.
Ja, weil wir eben ein hochinstabiles Fluggerät haben.
Mhm.
Was eben dadurch eben auch eben diese Manövrierfähigkeit eben steigert.
Okay.
Die Schwierigkeit würde ich doch als recht hoch einschätzen.
Okay.
Bei neuen Systemen mit Unterstützung weniger, mhm. ja, weil wir halt diese die Computerunterstützung und die haben. Aber früher, wenn man jetzt auf Alouette 2 Fliegerei zum Beispiel schaut, haben die Fluglehrer immer sowas gesagt wie: Am Anfang hältst du dich im Hover in Deutschland, dann schauen wir, dass du dich auf einem Sportfeld aufhältst, ja, okay. Und irgendwann schaffen wir es dann mal im Hover-Quadrat, was ungefähr so 10 auf 10 Meter sind.
Okay, ja gut, das ist eine Ansage.
Ja.
Hast du während dieser verrückten Zeit von 2020 bis 2022, war es ja so Anfang 2022, habt ihr viele Einsätze geflogen für Corona? Hast du das auch im Flugbuch bei dir gemerkt, dass es extrem nach oben geschossen ist?
Also wir werden ungefähr alle durch unsere Einplaner auf dem gleichen Level gehalten, dass okay. keiner irgendwo nach oben rausschießt mit den Flugstunden, okay. Sondern es wird wirklich versucht, dass wir alle auf derselben Ebene sind. Ja. Ja, es ist mehr geworden, aber bei uns ist das eher an der Maschinenlage bedingt. Also je mehr Flugstunden wir im Jahr haben, umso mehr können wir natürlich auch auf die Piloten umlegen oder auf die Luftfahrzeugführer.
Okay. Also es war jetzt nicht, dass euer Pomodoro jetzt da gestanden hat und hat gesagt, jetzt geht es auf einmal richtig los nach oben, weil die Zivilbevölkerung braucht uns jetzt noch mehr, wir müssen noch mehr unterstützen.
Genau,
das
also
war gleich geblieben.
Was wir gemerkt haben, ist, dass eben weniger Trainingsflüge stattgefunden haben und dafür halt mehr Einsatzflugbetrieb für diese Katastrophen eben.
Okay. Müsst ihr eigentlich auch in Simulator? Also ja. Airliner gehen ja immer in Simulator, das macht ihr auch?
Das machen wir auch und wir bekommen jetzt auch einen nagelneuen Simulator, Kategorie Charlie, sogar produziert. Ja. Der alte Simulator, den wir hatten, der war noch rudimentär und konnte nicht auf die Flugstunden, Realflugstunden angewendet werden.
Ja.
Der neue kann es jetzt.
Okay.
Und wir hoffen, dass wir Anfang, Mitte 2024 dann den ersten einsatzbereiten neuen Simulator haben.
Sind das Full-Motion-Simulatoren?
Full-Motion.
Okay, also ihr sitzt dann da drin und habt dann auch das Gefühl, ihr sitzt in eurem Hubschrauber.
Und die Idee dahinter da ist das in Bückeburg, wo wir das Ausbildungszentrum haben.
Ja.
Dort stehen zwei Simulatoren für die Ausbildung selber.
Ja.
In Fassberg ist unser Schwesterregiment und in Niederstetten, wo wir sind, haben wir jeweils einen Simulator für Aufrechterhaltung unserer Fähigkeiten.
Okay. Ja. Abschlussfrage, ihr seid zu zweit vorne im Cockpit. Mhm. Teilt ihr euch das dann auf in ein Pilot Flying und ein Pilot Not Flying?
Ja.
Okay.
Bei Hubschrauber, ich weiß nicht, wie es bei Flächenflugzeugen ist, das kannst du mir gleich sagen, haben wir folgenden Standard, dass links der Pilot Non Flying sitzt und rechts der Pilot Flying.
Okay. Warum sitzt eigentlich der Pilot rechts im Hubschrauber und nicht links? Weißt du das eigentlich?
Kannst du es mir sagen?
Ich habe es mal recherchiert. Okay. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es stimmt. Es sind ja eigentlich, standardmäßig sind ja bei uns Flächenfliegern, geht es ja immer links rum in der Platzrunde. Und bei den Hubschraubern ist es halt rechts rum und damit eben der Pilot Flying rechts besser sehen kann, sitzt er auf der rechten Seite. Das ist das, was ich mal recherchiert habe. Ich weiß es aber nicht.
Also da bin ich jetzt auch überfragt, aber ich meine, wenn jetzt wir einen gemischten Flugbetrieb tagsüber haben oder überhaupt haben, dann sollten wir alle die gleiche Platzrunde fliegen.
Eigentlich schon. Eigentlich schon.
Ja, also es ist bei der Geometrie und bei der Hardware sieht man das deutlich, dass er rechts eben mehr Anzeigeflächen hat. Ja? Gerade bei älteren Hubschraubern sieht man das ganz deutlich, dass eben rechts alles so gebaut ist, dass er von rechts überall rankommen kann, sollte er Single Pilot fliegen.
Ja.
Wenn man sich zum Beispiel die Feuerlösch-Einheiten anschaut, wie die aus Österreich, die hießen Martins, die uns da unterstützt haben, die haben zum Beispiel ihr gesamtes Cockpit-System rausgerissen und haben es nur noch rechts in der Tür, weil sie eh nur rechts rausschauen.
Okay.
Ja, also alle Fahrtanzeigen und so sind sie unten auf dem Panel. Ich glaube, das hat sich irgendwann mal so ergeben mit Sikorsky damals, der dann irgendwann vielleicht auf die Idee kam, wir machen das jetzt rechts.
Okay, alles klar.
Ja. Genau, bevor wir weitergehen, zur Prüfung 3, die haben wir nicht.
Ja,
genau,
richtig.
Prüfung 3.
Genau.
Wenn man dann also durch diese Prüfung 2 durchgekommen ist, hat man eine riesengroße Entscheidung zu treffen. Die Bundeswehr sagt nämlich, möchten Sie Jet oder Fläche fliegen oder möchten Sie Hubschrauber fliegen? Und da muss man sich im Vornherein entscheiden, wo man hingehen möchte. Das heißt, es gab zwar Einzelfälle, wo das mal geklappt hat, man kann aber im Nachhinein nicht mehr einfach sagen, nö, dann versuche ich es doch nochmal auf Jet, wenn ich bei Hubschrauber durchgefallen bin.
Also du bist dann fest
genagelt.
Zumindest was die Prüfung ist. Vielleicht hat sich das verändert, weil wir so einen hohen Bedarf haben. Das kann gut sein.
Okay.
Aber das kann ich nicht garantieren.
Ja.
Auf jeden Fall, für die Hubschrauber kann ich jetzt sprechen.
Ja.
Ihr werdet dann nach Bückeburg eingeladen und durchlauft dort eine Lernphase und Simulatorphase.
Okay.
Das heißt, was passiert? Ihr bekommt am Anfang einen riesen Leitsordner, randvoll gefüllt, mit allen möglichen Informationen und sollt jeden Tag so einen 10 Minuten Quick Brief auf Englisch, Deutsch, wie auch immer, was sie dann eben verlangen, halten, ja, um eben die Fähigkeiten des schnellen Lernens und Wiedergebens eben rauszubekommen. Okay. Gleichzeitig werden jeden Tag Missionen geflogen, also man bekommt einen Missionsordner, bekommt einen Auftrag, den soll man durchführen und muss ihn dann so gut wie möglich in diesem Simulator durchführen. Und das läuft dann eine Woche mit am Ende einer Abschlussprüfung. Okay. Und wenn man da dann durch ist, dann bekommt man die Einladung oder die Freigabe, okay, Sie sind jetzt ein Kandidat, den wir haben möchten.
Ja. Also, wer jetzt zur Bundeswehr gehen möchte, wir haben es eben gehört, ihr habt Mangel ohne Ende, eigentlich in allen Bereichen, also angefangen vom Cockpit bis zum Mechaniker eigentlich. Richtig, Fluggerätemechaniker wird gesucht ohne Ende. Bewerbt euch. Auf der Bundeswehrseite, Karrierecenter, kann man sich ja bewerben.
Richtig. Und ich kann nur jedem den Tipp geben, ja, bevor ihr das macht, bevor ihr euch wirklich effektiv auf einen Posten bewerbt und dann unterschreibt für Jahre, macht den freiwilligen Wehrdienst, sei es auch nur für ein Jahr, sagt, ihr wollt in den Verband, wo ihr dann auch später hin wollt, also sucht euch das aus, wo ihr hingehen wollt, macht freiwilligen Wehrdienst und wenn ihr nur in der Inst seid, oder im Büro, aber ihr habt Einblicke und ihr seht, was die Bundeswehr von euch verlangt und wie die Pilot oder die Luftfahrzeugführer oder die Luftfahrzeugbesatzungen sprechen und ob euch das zuspricht. Ja. Weil nichts ist so schlimm wie, ich unterschreibe und in der Probezeit breche ich ab, weil das doch nicht meins war. Ja. Und das macht keinen glücklich.
Ja, ich glaube, den Weg, den du eben genannt hast, den du aufgezeigt hast, deiner, dass man erstmal du kommst ja auch von einer jetzt kämpfenden Einheit, dass man da erstmal guckt, gefällt mir das?
Wir sind Kampfunterstützer.
Kampfunterstützer, ja. Das ist das alte Jargon, den ich schon spreche. Ja, aber dass man sich da erstmal, dass man sich reinfuchst, sich das genau anguckt, weil das ist eine Lebensentscheidung, die man da trifft. Und die muss halt eben auch sitzen. Ne? Basti, ganz herzlichen Dank für die Einblicke auf dein Arbeitsgerät, auf deine Person, auf deinen Werdegang. Many happy landings, sagt man das bei den Heeresfliegern? Auch? Wunderbar.
Und bei uns passt zwar nicht, aber immer eine Handbreit Luft unter der Kufe, genau. Wir haben ein Fahrwerk, also ist das okay. Wir dürfen auch rollen.
Das ist retractable, ne?
Ja.
Ja, okay. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir liegen in den Endzügen am Tag Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Tag 4. Ich muss jetzt mal gerade nachzählen. Ja. Den jungen Mann, der hier neben uns sitzt, den kennt ihr alle von YouTube. Ich freue mich, dass er heute Zeit für uns hat.
Gerne.
Cool.
Skyfool. Skyfool, Airfool oder einfach Klaus. Das geht auch.
Klaus.
Ja.
Herzlich willkommen.
Danke.
Klaus, wo bist du gekommen? Hier auf die Messe? Bist du die ganze Zeit da?
Ich bin tatsächlich seit dem ersten Tag da, aber musste lange Anreise aus Köln mit dem Auto. Ich war dann erst vor Ort so um 3 am ersten Tag.
Okay.
Hab dann noch ein bisschen was gemacht, noch ein Video abends gemacht. Okay. Und jetzt die anderen 3 Tage voll.
Okay. Ein Flieger war keine Option für dich? Oder hast du gesagt,
ich bin ehrlich gesagt eine Schissbuchs, was Wetter angeht. Ja?
Mhm.
Und der April ist ja nicht so gut planbar wie im Sommer mit einem Dauerhoch oder so. Und 3 Tage oder 4 Tage am Stück, dass du sicher hinkommst und sicher wieder zurückkommst, ist mir einfach zu risikoreich. Und dann steht der Flieger hier am Samstag, Sonntag, ich muss Montag arbeiten, dann müssen wir eine Woche später nochmal und sage, ich kann im Auto kommen.
Okay.
Und außerdem ist meine Unterkunft 5-6 Kilometer da irgendwo in den Apfelplantagen. Und da müsste ich dann jeden Tag 10 Kilometer hinjoggen oder so, das wäre Quatsch.
Nee, das muss nicht sein.
Nee.
Lass uns ein bisschen über dich sprechen. Wir können dich auf YouTube unter dem Künstlernamen Skyfool.
Ja.
Wie kam es dazu?
Also ich habe tatsächlich ich bin ein alter Mann, von einer langen Zeit angefangen mit dem Fliegen. Und zwar Flugsport habe ich mit Gleitschirmfliegen angefangen.
Mhm.
Und das war tatsächlich schon im Jahr 2000. Ende 2000 hatte ich die Ausbildung fertig. Und
unser Fluglehrer aus dem Westerwald hat uns immer angeschimpft, ihr Idioten, ne, ihr haltet auf den einzigen Baum auf der Wiese zu und so. Ne? Und dann haben wir gesagt, wir sind halt Fools, ne? Und dann haben wir Sky Fool daraus gemacht. Und dann hatten wir so eine Webseite eine Zeit lang, die habe ich immer noch, und haben da so Geschichten über das Gleitschirmfliegen draufgepackt. Und da ist der Name einfach geblieben, weil er eigentlich auch ganz, ganz gut war. Und ja, und dann später habe ich auf Motorschirm umgesattelt. Also im Flachland in Köln ist halt, und Umgebung ist halt nicht viel mit Bergen. Ne? Ja. Und das habe ich 4, 5 Jahre gemacht und das Ding ist natürlich schon richtig schwer und so. Mhm. Und, ja. Und dann bin ich auf UL umgestiegen, habe die Ausbildung gemacht. Erst wollte ich tatsächlich Trike machen. Aber da kannst du auch nicht richtig voran und sitzt in der Kälte da. Ne? Also Drachentrike. Ne? Und, ja. Ja, und dann habe ich Dreiachser gemacht und den Namen behalten. Leider muss ich den für den Kanal abgeben letztes Jahr, weil ein großer bekannter Sender mit den ersten 3 Buchstaben meinte, passt nicht so ganz. Und dann habe ich den umbenannt. Aber die Webseite ist weiterhin Skypool, weil die ist älter als der Sender.
Okay.
Die gebe ich nicht ab.
Nicht gut.
Ja.
Flugzeug, lass uns mal ein bisschen über dein Arbeitsgerät sprechen, das dann mit dir vor der Kamera steht. Was fliegst du?
Also angefangen habe ich natürlich wie alle auf der C42 die UL machen. Hat mir eine C42 gekauft und ja, habe die 2 Jahre geflogen, aber es ist halt der Anfangsgolf, ne?
Ja.
Und mein Flugmechaniker, der auch ab und zu meine Videos vorkommt, der Manu, der meine Reparaturen macht und alles, der ist ein totaler Roland Zulu 602-Fan.
Ja.
Und dann war er da, dann bin ich bei ihm mitgeflogen, dann kam ein anderer Kumpel mit der Maschine und dann habe ich mich so ein bisschen in diesen Metall-Tiefdecker verliebt.
Okay.
Er ist halt, sag ich jetzt mal, ist nicht die absolute Schönheit, ja, weil wenn du hinten das Heck so anguckst, unten der Rumpf ist halt gerade, ne? Man könnte den rund machen wie bei einer Breezer oder bei einer Bristel. Das ist halt Aufwand, ne? Aber er ist bezahlbar und er ist gut handelbar, gut fliegbar und er hat eine Zuladung, also wenn wir jetzt mal das Gewicht vergessen, aber der hat rechts und links ein Fach, ja, genau auf dem Schwerpunkt, da kannst du 15 Kilo rechts und links rein und kannst ein Zelt hinten reinfahren und so. Also das ist richtig gut was zum Unternehmen, der Flieger.
Ja.
Und ich lande mit dem Ding einfach auch besser als mit der C42. Ja? Du kannst, also manche meiner Anflüge sehen, ich komme total hoch im N-Anflug rein, setz die Klappe und dann kannst du Gas rausnehmen, dann hält der, du musst die Nase nicht runternehmen, nix, dann kommst du den Fahrstuhl da runter. Kannst du super fliegen, das Ding. Ja, macht mir Spaß.
Ist auch bei dir so auch ein Punkt, das macht dich auch, glaube ich, so charmant, also für mich persönlich, dass du auch mal sagst, oh Leute, es war nichts.
Ja.
Also du, wir Piloten neigen ja dazu, das ist auch immer wieder hier auf der Messe so ein Thema gewesen, Piloten machen ja nie Fehler, grundsätzlich nicht. Aber du bist auch schon mal jemand, der sagt, oh, war scheiße.
Ja.
Ja.
Ja,
ist das so auch eine Rückmeldung aus der Community bei dir, dass die Leute sagen, ey, Skyfool, coole Nummer, dass du das mal so ehrlich gebracht hast?
Das auf jeden Fall. Und ich bin halt schon ein selbstkritischer Typ. Ne?
Mhm.
Und ich habe auch mir schon mal ein Fahrwerk abgebrochen an der C42. Ja? Mhm. Das hat umgeknickt und dann muss es gemacht werden, aber das ist ja dann ein paar neue Rohre. Ne?
Mhm.
Und da bin ich halt, ich denke, wenn man älter ist und steigt dann erst ein, also ich habe mit 45 oder so den Dreiachser klein, dann geht man auch mehr mit dem Kopf an Sachen dran. Ne?
Mhm.
So ein junger Kerl, sag ich mal, der startet und nimmt viele gefährliche Sachen einfach so hin und macht sie und so und du denkst darüber nach. Und ich bin halt sehr selbstkritisch, wenn ich eine Landung nicht gut gemacht habe, dann sage ich das oder den Quatsch ins Wetter reingeflogen. Ne? Da denke ich halt, Mensch, da vorne ist die Wolke, ja, und fliegt dann hinten um die Wolke rum und denkt nicht, wo der Wind jetzt war, dann schiebt die Wolke mich in meinen Flugweg rein. Wie doof musst du denn sein, ne? Ne? Also, dass man einfach auch mal ein bisschen vorausschauend fliegt und so. Und das rauszuschneiden kann ich natürlich, ist kein Thema, nur schön Wetterfliegen zu machen, aber so ist es ja in der Realität nicht, ne? Und ich meine, beim Pilot Frank oder bei anderen siehst du es auch, dass die manchmal schlägt das Wetter um, du hast plötzlich tierischen Seitenwind oder so und dann werden wir auch meistens still, ne? Dann quatschen wir nicht mehr so viel. Ne?
Ja.
Und da ist auch, das muss man auch mal sagen, bei diesen YouTube-Fliegern, die wisst ihr was machen, die schalten alle ihre Kameras ein und dann wird geflogen. Ne?
Mhm.
Das kann ich auch jedem nur wirklich sagen, der jetzt auch das anfangen will, macht erstmal Stunden, ne? Fliegt erstmal eine Ecke und dann kümmert euch um diese Kameragedöns.
Ja,
ne?
Das
lenkt Arbeit. Das lenkt nicht nur Arbeit, das lenkt halt auch ab. Ne?
Mhm.
Fliegt, ne?
Ja.
Erstmal fliegen.
Ja.
Und Ja, also kritisch, selbstkritisch. Warum? Ich breche mir ja keinen ab. Ne? Also wenn ich da Mist baue, dann habe ich den Mist gebaut. Und außerdem gibt es mehr Klicks. Ne?
Ja. Okay, alles klar. Ja, hast du. Stimmt.
Aber du darfst, sorry, aber du darfst es natürlich nicht, du darfst nicht da so eine Geschichte draus machen, dass jede Landung, wo du nur so ein bisschen irgendwas, dann Riesendrama draus, dann ist das irgendwie, dann lutscht dich das aus und dann denken die Leute auch, was für ein Quatsch, ne?
Ja.
Dieses Clickbaiting, ne?
Ja. Das geht nicht auf. Soll ja schon realistisch sein.
Ja,
bleiben,
genau.
Ne? Diese Community, Skyfool, Hirnklempner, Pilot Frank, Pilot Uli, wie habt ihr euch kennengelernt? Habt ihr euch über YouTube angeschrieben oder wie kam diese Bekanntschaft zustande zwischen euch?
Das ist echt eine gute Frage. Ich habe ein Video gemacht, da war ich in Schwäbisch. Also ich habe am Anfang nicht getraut, mich selber in die Kamera zu halten.
Ja.
Ich habe viele Videos davor, auch die sind jetzt alle auf privat gestellt, gemacht, wo ich einfach nur geflogen bin, Zeitraffer oder was weiß ich. Ja. Und dann die Landung, hat man mich gesehen, aber ich habe nichts gesagt.
Ja.
Und dann war ich in Schwäbisch Hall, habe mit der Kamera aber wirklich auf mich gehalten, ein bisschen gequatscht und hat mich der Frank angeschrieben und hat gesagt, ach, was hast du denn von der Ausrüstung und blablabla. Bla, bla. So sind wir in Kontakt gekommen und haben uns dann ein bisschen mehr kennengelernt und dann der Uli hat das vor uns schon wesentlich länger gemacht, auch in der Eco-Klasse und so, mit dem haben wir uns angefreundet und dann kam der Michael, der Hirnklempner, dazu, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der dazu kam, haben uns einfach gegenseitig geschrieben. Und das ist eine schöne Gemeinschaft von Leuten, wir tauschen uns auch aus, haben eine WhatsApp-Gruppe oder so, ne? Und da neidet auch keiner dem anderen was, sag ich jetzt mal, weil jeder so sein Ding hat. Ne?
Mhm.
Frank macht's ja auf professionelle Weise. Uli hat's jetzt ein bisschen zurückgefahren. Bei Michael ist oft, dass er auch Sachen testet und unterschiedlich und erklärt und wie auch immer. Und bei mir ist mehr so auch der Event, so das Reisen irgendwo hin und sich das vor Ort angucken und wieder zurück. Ne? Also ein bisschen so Sightseeing-mäßig noch. Ne? Nur irgendwo hinfliegen und die Pommes essen, da sind wir drüber hinaus.
Ja.
Mache ich zwar immer noch, aber da gibt es kein Video zu.
Lass uns noch mal so ein bisschen über YouTube sprechen.
Ja.
So ein 16-Minuten-Video, das ist ja nicht viel Arbeit, ne? Das geht ja schnell.
Nö, kein Problem.
Wie lange brauchst du?
20 16 Minuten, ne? Nee. Also, du musst halt schon ein bisschen planen, was willst du an dem Tag machen. Dann baust du die Kameras im Flieger auf und dann ist halt irgendwas und dann hast du eine Story und dann packst du es auf den Rechner, alleine die Daten, also nur mal zum Verstehen, wenn ich einen Tag nur zum Pommesessen fliege und da ist nichts passiert und mache einen Stunde Flug und Stunde Rückflug, habe ich ungefähr 200 Gigabyte an Daten.
Mhm.
Ja?
Ja.
Das musst du erstmal kopieren und dann musst du dann anfangen zu schneiden, die Kamera synchronisieren, den Ton passend dazu synchronisieren, das zu schneiden. Vor Ort mit einer Kamera hin und her laufen ist ganz schnell. Die Videos hier abends, die waren auch schneller, weil das einfach Zeitpunkte hintereinander sind, musst du nur kürzen.
Ja.
Und wir sagen mittlerweile, so Frank und Uli und Michael, pro Minute Film brauchst du eine Stunde für den Schnitt. Also 16 Minuten, 16 Stunden.
Das ist hammer viel Zeit, die da drauf geht. Und jetzt werden halt nicht die Zuschauer mit viel Demut vor diesen Videos zugeschüttet.
Ja, aber
wenn man das so sieht am Schluss, das ist halt ein bisschen Flugvorbereitung, ein bisschen Flug in der Mitte, dann kommt die Landung, ne, so wie du gesagt hast, 16 Minuten, zack, zack, und dann sind das mal 16 Stunden Arbeit. Das ist Hammer.
Und die Musik noch passend raussuchen und die GEMA-frei oder die haben mir tatsächlich heute ein Copyright-Claim auf meine Musik für mein Intro gemacht. Ja.
Oh.
Die ich seit 2 Jahren benutze. Heute Nacht sagen sie erst einmal, die werden nicht frei. Naja, okay, muss ich mal gucken. Aber da die richtige Musik, manchmal habe ich auch geschnitten nach dem Takt. Ne? Das ist doch die Horrorarbeit. Ne?
Ja.
Es macht aber auch Spaß. Ich mache es ja nicht nur, weil das Filmen mehr Spaß macht, sondern auch das Schneiden macht auch Spaß.
Ja.
Wenn du mal so einen Flow hast und so. Ne?
Ja, ja.
Aber manchmal ist es auch nervig. Manchmal habe ich eine Pipeline von 2 Terabyte da rumliegen, wo ich gar nicht den Kick habe, jetzt loszulegen. Ja? Wir waren so einen Ausflug, 3 Tage in den Osten bis fast an die polnische Bautzen. Ne?
Mhm.
Das Zeug hat 3 Monate rumgelegen und ich hatte irgendwie nicht den... Und wenn du dann anfängst, dann kommst du in so einen Flow, dann ist okay. Aber ja.
Den Einstieg zu finden, das ist dann ja, manchmal ja. schwierig.
Am besten ist echt, du setzt dich, wenn die Frau, Freundin oder Lebensgefährte das akzeptiert, direkt nach dem Flug hin und fängst an und machst den ersten Rohschnitt. Ja, dann machst du die Tage danach okay. nur so fertig.
Ja.
Dann hast du es irgendwie auch schnell fertig aus dem Kopf und wie auch immer. Wenn das, je länger das liegt, umso ungerner geht man dann da dran.
Ja. Okay, okay. Ja. Lass uns noch mal ein bisschen zur Messe kommen, ja. weil deswegen bist du ja eigentlich hier, nicht mit uns hier draußen in der Sonne zu sitzen und zu quatschen.
Schön, ja, ja.
Das ist eigentlich nett, ne? Kann man ja. lassen. Was interessiert denn den Skycrew hier so auf der Messe? Was guckt er sich an? ULs, klar, logisch, Flugzeuge. Oder gehst du auch in die Helikopterhalle?
Ich war tatsächlich in der Helikopterhalle. Ich ja. wollte meine fliegerische Story nicht ganz so lange machen, aber ich war bei der Bundeswehr, als es noch zwei Deutschlands gab, bei den Heeresfliegern.
Ah.
So, und da bin ich eigentlich auch...
Frank, ne?
Ja, Frank auch, ja. per Zufall, ja, ja. ja. Und durfte natürlich nicht selber fliegen, aber mitfliegen oft,
ja.
weil die Piloten halt immer einen zweiten brauchen, damit sie mehr auf die Papiere schreiben. Und das hat mich auf die Fliegerei gebracht.
Ah, okay.
So, und deshalb war ich auch bei der Bundeswehr hier oder bei der Bundespolizei, mit denen habe ich geredet, da wollen wir auch mal eine Geschichte machen, weil die bei uns tatsächlich am Flugplatz üben kommen ja.
okay.
und wieder Anwohnerprobleme haben und so, dass wir so vielleicht ein Video zusammen machen, um die Anwohner ein bisschen zu sensibilisieren dafür, dass Leute Training mit gebraucht. Ne?
Mhm.
Ja, und ja, wie du sagst, also ich natürlich Hubschrauber habe ich mir angeguckt, UL-Hubschrauber nicht so, Gyrocopter ist auch nicht mein Ding, war ich aber natürlich und natürlich die ganzen ULs habe ich mir angeguckt. Ne? Elektronik bin ich auch so ein bisschen Freak, bin rübergegangen und habe mir da so bestimmte Sachen angeguckt. Aero-PS, das Zahlungssystem, da war ich heute Morgen, habe selber ein Interview mit dem gemacht, das ja. ist ja fantastisch, ne? seitdem Corona war und ja. jeder braucht nicht mehr da hochgehen und so, ne? also ja. tolle Ideen gibt. Ja, manche Sachen, was weiß ich, eine Hydraulikpumpe von einem amerikanischen Unternehmen ist jetzt nicht so mein Ding, ne? Aber
komisch.
Komisch, ne? Und natürlich draußen sind die großen Kisten, wo man mal vielleicht mitfliegen kann, aber nie besitzen kann oder so anzugucken, ist natürlich auch toll. Ne?
Ja. Und jetzt möchte ich gerne von dir noch wissen, wie ungestört kann der Klaus jetzt über die Messe laufen? Total, ne? Weil das kommt ja.
Also. Es ist nicht aufdringlich. Also wenn mich jemand anspricht oder so, sind die Leute alle immer nett.
Okay.
Ja? Also es ist ja noch nie einer gekommen, der gesagt hat, boah, hast du Scheißvideos. Ne? Was bist du für einen komischen? Ne? Also das ist noch nicht passiert und alle waren bisher nett. Und es ist aber im Gegensatz zum letzten Jahr, hat es zugenommen dieses Jahr, haben mich viele angesprochen, auch ein Belgier und ein Italiener war sogar mal dabei.
Ja.
Und ja, es, hallo, ich mag deine Videos, dann spricht man, dann gebe ich ein paar Aufkleber und dann...
Cool. Ne? Klaus, ganz, ganz lieben Dank,
bitte
dass
schön.
Du dir die Zeit genommen hast, mit uns einen Kaffee zu trinken hier in der Sonne.
Ja, warum nicht?
Es war total anstrengend für dich, es tut mir leid.
Ja, mega.
Ich wünsche dir, oder wir wünschen dir von der Privatpiloten-Lounge einen Happy Landings. Mach bitte weiterhin so schöne Videos für uns.
Gerne.
Und ja, wenn wir uns irgendwo auf einem Fly-In sehen, würde ich mich freuen.
Ja.
Und dann viel Spaß noch.
Auf Fly-Ins bin ich auch erst letztes Jahr auf den Geschmack gekommen. Vorher habe ich immer gedacht, das ist zu viel Stress, ne, weil die ja alle gleichzeitig da kommen. Und so.
Ja,
aber ist es gar nicht. Ne? Nee. Und dann trifft man echt nette Leute. Ne?
Man muss es nur einmal gemacht haben
ja.
und man muss sich nur einmal reingedrängelt haben. wie an der Supermarktkasse.
Ja.
Dann läuft es.
Ja, ich bin ja konservativ. Ich lasse die anderen immer erst landen und dann...
Ich drängel.
Du drängelst?
Ich drängel.
Du bist das immer.
Ich drängel.
Du bist das.
Ich schieb das alles weg.
Mit so einer dicken 3-Mod oder was? Ja. 2-Mod. 3-Mod.
Genau, mit einer 3-Mod. Ich komme mit der DC-10.
Ja, genau. Alles klar. Super,
Klaus,
danke dir. Gut.
Herzlich willkommen von der Aero 2023. Ich gucke mal auf die Uhr. Es ist 15.40 Uhr Kaffeezeit. Ich habe mir ein Käffchen von der Pressesprecherin der VDP, der Vereinigung der Pilotinnen, spendieren lassen. Ruth Haliti, herzlich willkommen.
Hi.
Vielen lieben Dank, dass wir bei euch am Stand der IAOPA sein dürfen. Wir gehen gleich mal ein bisschen drauf ein. Aber erstmal zur VDP, der Vereinigung der Pilotinnen. Was ist das?
Ja, die Pilotinnen in Deutschland sind vereinigt in der Vereinigung Deutscher Pilotinnen und das schon seit den 1950er, 60er Jahren.
Mhm.
Früher wolltet ihr Männer uns nämlich tatsächlich nicht in euren Vereinen haben.
Das
also
stimmt.
mussten wir Ende der 50er Jahre tatsächlich einen Verein gründen.
Okay.
Das haben so Koryphäen gemacht wie bekannte Namen Hanna Reitsch, Elli Beinhorn und so.
Okay.
Und da haben sich tatsächlich dann 10 Piloten Pilotinnen zusammengetan und haben gesagt, okay, wenn die Jungs uns nicht wollen, dann machen wir unseren eigenen Verein. Okay. Waren da sehr, sehr aktiv, haben viele Pilotinnen, die in dem Alter waren, dann auch geworben, haben viel Rallye-Fliegen gemacht und haben einfach ein Netzwerk gebildet. Und dieses Netzwerk, die Pilotinnen, Vereinigung Deutscher Pilotinnen, gibt es auch heute noch.
Ja.
Wir sind jetzt rund 300 Pilotinnen. Da sind UL-Fliegerinnen dabei, Segelfliegerinnen dabei, Heli-Pilotinnen dabei, Ballonfahrerinnen dabei. Und wir verstehen uns einfach als fliegendes Netzwerk. Das heißt, fliegende Frauen, die sich gern treffen möchten, die was unternehmen wollen, die gemeinsam ihre Sicherheit auch tatsächlich stärken wollen. Wir haben Sicherheitstrainings, wir haben Fly-Ins. Ja, wir sind einfach eigfach ein ganz witziger Verein von Menschen, die gleiche Leidenschaft teilen. Unser rosa Himmel vereinigt uns.
Okay. Ich halte mal hier gerade eure Zeitschrift mal ein bisschen in die Kamera rein. Kann man das auch mal sehen? Also ihr bringt natürlich auch immer ein Verbandsheft raus. Wie oft kommt das bei euch raus, dieses Heft?
Das die VDP-Nachrichten, in denen wirklich das ganze Jahr abgebildet wird, kommt immer im Dezember und liegt quasi bei unseren Mitgliedern und allen den Freunden und Förderern der VDP unterm Weihnachtsbaum. Okay. Ist immer eine total schöne Lektüre. Da werden Mitglieder vorgestellt. Da gibt es Berichte über Segelflug, Weltmeisterschaften. Reiseberichte sind da drin. Es gibt Sachen, die unsere europäischen Verbindungen auch ein bisschen beschreiben, weil wir sind auch Mitglied bei den europäischen Pilotinnen. Mhm. Dieses Jahr zum Beispiel treffen wir uns in Rumänien. Letztes Jahr waren wir alle in Serbien. Also wir sind mittlerweile da relativ gut vernetzt. National sowie international, arbeiten auch mit den 99s zusammen, die dann wirklich international unterwegs sind. Und so funktioniert dieses Netzwerk. Du hast eine Frage, du hast eine Antwort.
Okay. Ist es denn tatsächlich heute immer noch so ein Thema, Pilot, Pilotin? Und ich sage es jetzt nicht gegendert, ich trenne es jetzt tatsächlich. Und wenn ja, warum?
Also ich habe mich auch gefragt, als ich von diesem Verein gehört habe, lohnt sich das? Brauche ich das? Ich bin da sowieso schon in meinem Flugverein zu Hause, in Hamm oder in Rhein oder wo auch immer. Brauche ich wirklich noch Frauen um mich herum? Dann habe ich ein paar Mädels kennengelernt. Also wir haben uns an der Tankstelle getroffen, drei Frauen, drei Flugzeuge, also schon eine ziemlich ungewöhnliche Konstellation. Okay. Habe diese Frauen kennengelernt und habe gemerkt, dass der Austausch unter Frauen einfach ein anderer ist. Wenn ich so die Stammtische überlege in den Vereinen mit vielen Männern, die schon vielleicht auch lange fliegen, und ich habe mir manchmal Sachen angehört, habe ich gedacht, so gehe ich nicht so richtig mit konform. So nach dem Motto, ich mache mal einen Dive durch die Clouds und dann mache ich mal schnell meinen Transponder aus, damit da keiner was mitkriegt. Sowas gibt es bei uns nicht. Hier wird wirklich jeder da abgeholt, wo er steht. Das heißt, wir versuchen wirklich, jede Pilotin irgendwo da mitzunehmen. Jeder darf bei uns Fragen stellen. Und wenn sie vielleicht für äußere Umstände noch so dumm klingen, jeder darf sagen, dass er schon mal Angst gehabt hat. Und jeder darf sagen, wenn er sich irgendwie nicht wohlfühlt. Und wir fangen das auf. Wir produzieren da tatsächlich ein bisschen fliegende weibliche Sicherheit. Und da ist einfach die Kommunikation bei Männern und Frauen ein Stück weit anders. Wir merken, dass es einen Unterschied mittlerweile aber gibt. Also die Tendenz ist einfach schon so, dass diese Gleichberechtigung, partnerschaftliche Fliegerei deutlich zunimmt. Und man kann das jetzt auch nicht mehr pauschalieren. Wir haben viele, viele Fluglehrer, die uns auch unterstützen, zum Beispiel in Flugsicherheitstrainings. Und das funktioniert. Männer dürfen im Übrigen auch, also ich sage das jetzt mal zu dir auch ganz besonders gerne, Fördermitglieder werden bei der Vereinigung Deutscher Pilotinnen.
Okay.
Und mit diesen Fördermitgliedschaften unterstützt man zum Beispiel Nenngelder für die Segelflug-Weltmeisterschaften, wenn unsere Mitglieder dabei sind. Wir finanzieren mittlerweile aber auch zum Beispiel bei Frauen, die 2 Jahre in unserem Verein sind, einen Teil ihrer Fluglehrerausbildung. Also wir versuchen einfach zu unterstützen, da wo wir können. Und dafür sind Fördermitglieder, auch männliche, sehr gern genommen.
Herzlich willkommen. Schön. Sind wir Piloten draufgängerischer als ihr Frauen? Oder rühmen wir Männer uns mehr am Fliegerstammtisch?
Ich glaube, dass Männer und Frauen, wenn ich das auch aus den Sicherheitstrainings so mitbekomme und aus den Ausbildungen mitbekomme, wir Frauen sind teilweise etwas gefühlvoller, wenn wir denn fliegen.
Okay.
Ich glaube auch, dass wir tendenziell etwas vorsichtiger sind. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir Dinge sehr detailliert vorbereiten. Das sollten eigentlich alle so machen. Viele Männer, die ich kenne, tun das auch so. Aber ich glaube schon, dass es so ein bisschen ein Unterschied ist. Und wir brauchen, glaube ich, diese Selbstbestätigung nicht so dolle.
Okay, alles klar. Jetzt sitzen wir ja hier am Stand der IAOPA. Was ist die IAOPA? Der ist vielleicht da draußen nicht weiß.
Also, die IAOPA ist eine internationale Vereinigung, die alle sogenannten Airplane Owners, also das heißt die Flugzeugbesitzer, vereinigt. Das hat einen ganz wichtigen Grund, weil wir natürlich da auch eine politische Plattform immer brauchen. Also General Aviation ist ja nicht ganz so gut angesehen. In Sachen Nachhaltigkeit sind wir sicherlich auch im Moment ein ziemliches Objekt der Begierde. Es müssen die Regelungen geschaffen werden und deswegen ist so eine AOPA wichtig. Die Vereinigung Deutscher Pilotinnen ist Mitglied beim DIC, aber auch Mitglied in der AOPA, also in der internationalen AOPA, weil uns einfach wichtig ist, dass wir eine Stimme haben. Und die IAOPA unterstützt uns als Vereinigung Deutscher Pilotinnen, indem wir eben auf dem Stand in der Aero-Zeit auch immer da sein dürfen und unsere Mitglieder begrüßen dürfen und auch neue Mitglieder werben. Fördermitglieder wie Frauen. Und das haben wir auch in diesem Jahr schon recht erfolgreich gemacht. 14 neue Mitglieder, das ist eine tolle Ausbeute.
Okay. Wie war die Messe an sich für die VDP und für die IAOPA? Oder sagen wir mal, gehen wir mal auf AOPA, gehen wir ein Level runter. Wie war es so für euch?
Also, wenn ich für die Pilotinnen spreche, war es ein echter Erfolg. Also, das ist immer so auch ein Meeting Point für alle Pilotinnen, für alle Mitglieder, die wir so haben, dass die sich hier am Stand einfinden. Dann wird mal schön Quetschen gehalten, dann schmiedet man vielleicht aber auch Pläne für die Zukunft. Also, wir haben zum Beispiel unsere Jahreshauptversammlung in diesem Jahr in Worms und haben dann schon einfach Pläne gemacht, was machen wir, wer kommt denn so alles, wer möchte an den Sicherheitstrainings teilnehmen. Wir haben neue Pilotinnen für uns gewinnen können, die wir auch also als Ingenieurinnen auch für Fachvorträge dann auf jeden Fall engagieren werden. Also insofern ist das Portfolio bei uns sind auf dieser Messe ziemlich gut abgerundet geworden und wir sind natürlich alle interessiert an den Innovationen, gar keine Frage, gleich im Bereich UL passiert ja unglaublich was, Avionik ist ja richtig interessant und wie gesagt, also wir sind als Mitglied der Opa auch Ansprechpartner und haben dadurch auch ein paar Frauen einfach aus dem Schweizer und österreichischen Bereich, die auch hierher gekommen sind, nochmal ansprechen können. Ich habe selber eben mit einer tschechischen Pilotin gesprochen, die jetzt auch Mitglied wird in der Europäischen Pilotinnenvereinigung. Dann sind wir 14 Länder und ja, so arbeiten AOPA und Vereinigung Deutscher Pilotinnen auch wirklich Hand in Hand.
Toll, tolles Projekt, tolle Vereinigung, finde ich super. Also wer Mitglied, Fördermitglied werden will, männliches Fördermitglied,
sagen wir jetzt auch mal. Weibliche Fördermitglieder, auch die haben wir.
Herzlich willkommen. Wir blenden das natürlich unten dann mal ein. Eure Internetseite, ihr werdet sicherlich eine Internetpräsenz.
www.pilotinnen.de, also einfacher geht's nicht.
Ja, das ist ja easy.
Genau.
Können wir hin.
Und wir haben übrigens wirklich viele Männer auch in unseren Reihen. Unsere Pilotinnen dürfen ihre Ehegatten, ihre Kinder, Jungs oder wie auch immer mitbringen. Also wir sind alles andere als emanzipatorisch unterwegs. Wir haben einfach nur die gleiche Freude. Wir teilen die gleiche Leidenschaft und dabei ist es uns auch egal, ob Männlein oder Weiblein. Aber wir freuen uns, wenn wir durch unsere Initiative einfach auch junge Frauen in die Fliegerei reinkriegen, weil der Nachwuchs ist nicht ganz so einfach.
Okay. Aber die Stammtische sind dann nur für euch Ladies vorbehalten? Oder darf da auch mal...
Nee, da dürfen auch die Männer mit.
Ah, okay.
Die dürfen auch mit,
also es ist nicht so stringent geteilt.
Nein. Also wir haben tatsächlich eine WhatsApp-Gruppe mit 123 Pilotinnen.
Okay.
Und das behalten wir uns vor, dass wir da unter uns bleiben, damit man eben jegliche Frage stellen kann, jeden Kommentar raushauen kann. Alles das, was mit Luftfahrt zu tun hat. Da grenzen wir tatsächlich die Männer ein kleines bisschen aus. Aber bei all unseren Veranstaltungen seid ihr herzlich willkommen. Wir nehmen euch auch gerne mit in unseren Flugzeugen und zeigen euch den Logenplatz am Himmel.
Super. Vielen, vielen herzlichen Dank
sehr
für
gerne.
Das Interview. Viel Erfolg weiterhin.
Vielen Dank.
Ich bedanke mich recht herzlich.
Juhu.
Aeromesse 2023, sie neigt sich dem Ende entgegen. Nichtsdestotrotz haben wir uns nochmal hier mit dem Lars Reinhold vom Aero-Kurier und mit Malte Höltgen auf der Bühne getroffen in der Aero-Kurier oder Aero-Kurier Maintenance Area. Ich habe so viel Aero gesagt, ich kann es bald nicht mehr aussprechen. Aber mit dir, Malte, würde ich gerne anfangen von der Firma Aufwind. Malte, wie war die Messe für dich?
Wir haben schöne Resonanz bekommen. Die Messe war sehr gut bezogen auf unsere Seminare, die sehr viel Anklang bekommen haben, unsere Education. Ich glaube auch unser Wissenstransfer hat auch relativ gut war gut besucht. Das heißt, die Talks, die wir gegeben haben, hat wohl offensichtlich Interesse geschürt. Und es zeigt eigentlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind, viel mehr Wissen, viel mehr Informationen in die Community zu geben und dann halt auch dann mit diesem Wissen auch wieder Feedback aus der Community zu bekommen, um halt das System besser zu machen, um halt dann auch Einfluss zu nehmen auf die Regulations in dem, was wir halt machen können, um halt auch unsere Angebote, was Bildung angeht, weiter auszubauen und nächstes Jahr auf der Aero vielleicht dann auch noch mehr mitbringen können und noch mehr Wissen teilen können mit der Community.
Dieses Jahr seid ihr hier in der Maintenance Area mit Hands-on-Stations, möchte ich es mal nennen, angetreten. Also ihr habt Boroskopie unter anderem mit durchgeführt. Wie ist das beim Publikum angekommen, dass sie anfassen konnten? Wie war das?
Sehr gut. Also wir hatten einen kleinen Stand, wo wir eine Verlosung hatten. Das heißt, jeder, der es geschafft hat, per Hand mit einer ganz normalen Knarre 30 Newtonmeter auf eine Schraube anzuziehen, hatte die Chance, einen Werkzeugsatz zu gewinnen. Das haben wir verlost. Das ist sehr gut angenommen worden. Wir haben die Möglichkeit gegeben, auch mal selber ein bisschen mit Sicherungsdraht zu spielen und zu gucken, wie man halt tatsächlich eine Schraube sichert, wie rum man sie drehen muss, um dann halt auch per Hand zu erfahren, wann löst sie sich, wann zieht sie sich selber fest durch die Sicherung. Wir hatten verschiedene Zylinder, die wir ausleuchten konnten mit unseren Boroskopen, wo wir dann halt auch die entsprechenden Hebel da hatten, um die Ventile zu öffnen und zu sehen, dass man halt doch sehr gut mit modernen Mitteln wieder reinkommen kann, reingucken kann und den Motor diagnostizieren kann. Wir hatten auch ein Schnittmodell von einem Lycoming GO480, den viele Leute aus der DO 27 oder aus der Pidgey kennen, der auch sehr viel Freude bereitet hat und wo auch sehr viele Opas ihren Enkeln erklärt haben, wie diese Flugzeugmotoren funktionieren. Genau, als Opa vom Krieg erzählte.
Okay. Lars, der Mann vom Aero-Kurier. Wie war die Messe für euch als Magazin, als Aussteller für die Maintenance Area? Wie hast du die Messetage wahrgenommen und empfunden?
Ja, also die Aero, das fasziniert mich eigentlich jedes Mal aufs Neue bei dieser Messe, dass man hier merkt, dass fast alle Besucher vom Fach sind. Ich hoffe, ihr könnt das schneiden.
Nein.
Nein, okay. Nein. Also man merkt einfach, dass alle Besucher vom Fach sind und es ist nicht wie eine grüne Woche oder eine ITB oder eine Fotokameramesse, wo halt ganz viele Leute dieses so am Rand des Events wegen da sind, so Goodies einsacken und letztendlich gar nicht so sehr in der Materie eigentlich stecken. Das ist hier eben nicht der Fall. Also man merkt hier, die Leute kommen mit klaren Vorstellungen, die wollen was wissen, die gehen gezielt auf die Stände zu, informieren sich da. Viele haben einen klaren Plan, haben sich ihre die Dinge, die sie besuchen wollen, die Stände, die sie besuchen wollen, markiert und gehen dorthin und arbeiten ihren Plan ab. Und das finde ich sehr angenehm. Und natürlich ist die Messe für uns auch eine Riesenchance mit unserer Aero-Kurier Happy Hour, die am Donnerstag und am Freitag stattgefunden hat, auch mit den Herstellern ganz ungezwungen in Kontakt zu kommen. Und das ist einfach eine andere Atmosphäre, ob du tagsüber im Messetrubel am Stand redest oder ob du abends bei einem Kaltgetränk zusammenkommst und da mit den Leuten einfach über alle möglichen Themen sprichst und da entspannen sich mitunter Geschäftskontakte oder auch persönliche Kontakte, die du überhaupt nicht auf dem Schirm hattest. Mhm. Und das ist wirklich toll. Ja, und ansonsten aus Sicht des Aero-Kuriers, ich bin froh, dass wir mit Aufwind Aero, mit Matthias Felsch vom Plandienst, mit Continental, mit Rotax hier auch wieder tolle Acts auf der Bühne hatten. Und das, was mich eigentlich tatsächlich überrascht hat dabei, das hat mich schon im letzten Jahr überrascht, dass die primär eher trocken anmutenden Vortragsthemen, das meine ich gar nicht despektierlich, aber wenn man ist, EASA Maintenance News, Schmierstoffe, Mogas versus Afgas, das sind ja doch relativ theoretische Themen, wobei, klar, sie betreffen die Leute, aber das Haus war meistens voll, wenn Malte hier referiert hat. Also die Leute wollen wirklich wissen, was ist, gibt's da Neues, wie sieht das in Zukunft aus mit den Flugkraftstoffen, und das war hier ganz deutlich zu sehen. Also ich denke, wir haben da mit der Aero-Kurier Maintenance Area einfach auch ein Stück weit auf das richtige Pferd gesetzt und hoffen, dass wir das in Zukunft intensivieren und mit unseren Partnern wie Stahlwille, wie Aufwind und der Privatpiloten-Lounge, wo ich mich sehr freue, dass ihr wieder mit dabei seid, einfach intensivieren können künftig.
Ja. Ich hatte persönlich das Gefühl, wenn ich mit Johann durch die Hallen geschlendert bin und wir unsere Interviewpartner besucht haben, es war nicht so viel los wie im letzten Jahr. Hattet ihr auch den Eindruck oder täusche ich mich jetzt
einfach? Ich fange einfach mal an und gebe dann an Malte nochmal weiter. Ja. Tatsächlich ging es mir so, dass ich zunächst am Mittwoch dachte, das ist aber übersichtlich. Mhm. Dann war der Donnerstag aus meiner Sicht ein Peak. Also Donnerstag fand ich es relativ gut besucht. Gestern war ich selber sehr viel in Termin, das habe ich nicht so hundertprozentig mitgekriegt. Und heute auf dem Samstag hätte ich, um ehrlich zu sein, deutlich mehr erwartet, weil man ja denkt, okay, da haben die Leute dann auch frei und da kann man vielleicht, Wetter war ja auch schön, kann man vielleicht nach Friedrichshafen fliegen, die Messe besuchen. Das war mein Eindruck, dass das etwas mau war am Samstag, wohingegen, wenn man sich so auf den Ständen der Hersteller umgehört hat, ein ähnliches Wording war wie im vergangenen Jahr, dass man weniger Gespräche hatte als in den Jahren vor Corona, aber die Qualität der Gespräche viel intensiver war. Die Leute einfach mit viel konkreteren Vorstellungen gekommen sind, es wirklich mehr ums Geschäft ging. Mein Eindruck, ich weiß nicht, wie Malte das empfunden hat.
Ja. Das war bei uns ähnlich. Das heißt, die Gespräche, die wir geführt haben, waren auch sehr zielgerichtet, auch sehr gerichtet darauf, dass Leute zu uns gekommen sind, die was wissen wollten, die unsere Hilfe benötigen, die dann auch weitere Projekte angebahnt haben. Also egal, ob wir da helfen bei den Handbüchern oder bei Compliance Maintenance oder auch ganz einfach dem Eigner helfen, eine Kuh vom Pferd zu kriegen. Man hat uns also direkt angesprochen und daher sind wir eigentlich ganz gut zufrieden und wir haben sowieso relativ wenig Treuware. Wir geben halt das Wissen raus, wir geben halt Unterstützung, also auch gerade bei den Standard-Changes zu AFGAS und MOGAS, wo wir halt die Vorlagen kostenlos rausgeben, weil wir einfach denken, dass das die richtige Richtung ist und der Pilot-Owner das sowieso kann, also geben wir da halt auch die Unterstützung und das ist ganz gut angekommen und da sind wir auch konkret drauf angesprochen worden und das Feedback auch, man hat gesehen, nach den Veranstaltungen, nach den Präsentationen hatten wir eigentlich immer einen guten Teil, der halt im Gegensatz auch zu letztem Jahr sehr viel pointierter auch gefragt haben, schon während ich auf der Bühne war, aber die Schlangen der Leute, die dann halt offstage reden wollten, die sich dann halt nicht getraut haben, öffentlich Fragen zu stellen, der war natürlich auch nochmal relativ hoch und da war nicht nur ein allgemeines Publikum da, das halt irgendwelche Verständnisfragen haben, sondern da waren dann auch CEOs von und Presidents von durchaus bekannten Luftfahrtfirmen dabei, mit denen wir dann halt kooperieren. Und die Qualität der Kontakte ist eigentlich das, was für uns wichtig ist auf der Aero. Natürlich möchten wir den allgemeinen Luftfahrer erreichen. Natürlich möchten wir auch dann deswegen ja auch, dass die Gespräche, die wir geführt haben, auch die Vorträge, die wir geführt haben, zusammen mit dem Aero-Kurier und der Privatpiloten Nordstein nochmal veröffentlicht werden. Und dass dann halt auch einem breiteren Publikum, das auch wegen Wetters zu Hause bleiben muss. Also wir haben auch die Anflugverfahren mitbekommen, den Trubel darum. Wieder die Themen mit der Slotvergabe, dass einige Leute, die per Flugzeug anreisen wollten, das halt eben nicht getan haben und auch so gezeigt haben, dass sie da mit den Verfahren nicht einverstanden sind. Wir haben viele Leute gehabt, die halt auch wegen Wetters nicht durchgekommen sind, die uns dann geschrieben haben, wir würden gerne kommen, können aber nicht. Wir hatten einige Aufstellerkollegen, die sich das dieses Jahr halt gespart haben, die sonst auch zu uns gekommen sind und das macht natürlich auch sehr viel Masse aus. Aber über die Qualität der Gespräche kann ich mich nicht beschweren.
Okay. Also wir dürfen uns dann wieder auf dich freuen im nächsten Jahr, auch wieder mit Vorträgen und auch wieder mit Hands-on-Stations, ne? Wenn ich das jetzt so richtig rausfinde.
Also wir werden es auf jeden Fall dem Aero-Kurier anbieten und wir sind natürlich gerne auf der Bühne, teilen es auch gerne und ich glaube auch, dass es gerne angenommen wird und wenn der Aero-Kurier uns in dem Bühnenprogramm des Nachmittags, den er betreut, wieder einlädt, sind wir gerne dabei.
Lars, nach der Messe ist ja vor der Messe bekanntlicherweise und ich weiß ja auch, dass...
Hört, hört.
Ne? Und ich weiß ja auch, du bist ein ziemlich agiler Mensch. Hast du schon Ideen, wie du die nächste Aero 2024, da ja auch das Jubiläum ins Haus steht, gestalten wirst? Hast du Ideen... Weißt du schon was?
Ja, wir schauen jetzt zuallererst mal natürlich darauf, dass wir unseren Messebericht fertig kriegen, weil der geht schon ins nächste Heft. Wir haben ja auch in diesem Jahr das Aero-Special in der Ausgabe 5 gehabt, weil die Aero relativ spät im April lag und wir dann immer überlegen, halt die ins aktuelle Heft dann zu bekommen. Mhm. Das heißt, schon in der Ausgabe 6 wird es den 8-seitigen Messebericht geben. Ich verweise da auch gerne nochmal auf online, wo wir Bildergalerien einfach haben. Also eben auch für die, die nicht da sein konnten, die dann die Vorträge später via YouTube oder in ähnlichen Formaten einfach entsprechend sich nachträglich anschauen können. Wie gesagt, einfach reinschauen auf die nächste Aero. Ja, also ich würde mir wünschen, dass wir dieses Konzept in einer ähnlichen Form einfach weitermachen können, weil, wie Malte das schon sagte, es wird ja nachgefragt. Also natürlich hast du auch mal eine Veranstaltung, wo ein bisschen weniger Publikum ist, aber das ist völlig normal. Mhm. Aber viele von den Veranstaltungen waren einfach gut besucht und ich denke einfach auch so gewisse Dinge, wie sie beispielsweise eben die Jungs vom Plandienst, die Brüder Felsch, hier auch gezeigt haben, auch mit einem gewissen Humor und einem gewissen Witz einfach vermittelt werden.
Hervorragende Präsentatoren. Die beiden sind hervorragende Präsentationen.
Also das ist halt das, was man einfach nur aus meiner Sicht weiterdenken, ausbauen sollte. Und natürlich müssen wir auf der anderen Seite auch sagen, ist jeder, der heute zum Bäcker geht und drei Brötchen kauft und dann die Rechnung dafür kriegt, sieht, oh, das ist alles extrem teuer geworden. Man muss natürlich immer überlegen, wie sehen die Budgets im nächsten Jahr aus, was ist machbar, was kann auch die Aero letztendlich zur Verfügung stellen, weil man muss auch ganz klar sagen, dass wir hier mit der Aero eng zusammenarbeiten, die uns auch gewisse Dinge einfach möglich machen. Und wie gesagt, ich würde gerne wieder in die Richtung gehen. Ich hoffe im nächsten Jahr auch wieder auf mehr Besucher. Eine Frage, die auch noch natürlich im Raum steht, wie entwickelt sich das mit den Segelfliegern weiter? Mhm. Also wollen die jetzt dauerhaft sagen, die Aero ist nicht mehr unsere Plattform, etablieren die was Eigenes? Da gibt es ja diverse Gerüchte mit einer separaten Messe. Aber das ist alles noch nicht so richtig spruchreif. Und von daher muss man sich einfach anschauen, wie entwickelt sich jetzt das Jahr, wie entwickelt sich der Sommer. Und ich sag mal, spätestens so Ende des Jahres, Oktober, November, Dezember, werden wir da auf unsere Partner wieder zugehen. Mhm. Ich weiß ja nicht, ich hoffe, ihr wollt auch wieder mit uns zusammenarbeiten in irgendeiner Form.
Wir würden es
und,
gerne.
Und von daher ist das jetzt noch ein bisschen früh. Wir schauen jetzt erstmal, dass wir den Sommer gut rumkriegen, dass wir hoffentlich fleißig alle zum Fliegen kommen, dass ihr zum Fliegen kommt, dass wir zum Fliegen kommen, dass man sich auf dem einen oder anderen Event trifft. Und ja, und dann schauen wir einfach, was die nächste Aero bringt.
Vielen herzlichen Dank. Wenn ihr die Aero verpasst habt, weil ihr nicht kommen konntet, aus welchen Gründen auch immer, dann guckt gerne auf unserem YouTube-Kanal rein. Da findet ihr uns, Privatpiloten-Lounge. Das ist der gleichnamige Titel unseres Podcasts und auch des Kanals. Bei dir, Malte, darf ich mich recht herzlich bedanken fürs Statement. Auch bei dir, lieber Lars. Wir werden von dir sicherlich zusammen mit Johann noch viel hören im Bereich Technik, unsere Podcast. Das Jahr ist jung. Es wird sicherlich wieder was kommen. Da freue ich mich persönlich drauf, auf euer persönliches Statement. Lars, bei dir ganz herzlichen Dank für die Unterstützung, für die Kooperation. Es hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Uns hat es auch Spaß gemacht.
Ich wünsche euch eine gute Abreise, many happy landings und ich freue mich aufs nächste Jahr mit euch.
Bis zum nächsten Jahr. Bis zum nächsten Jahr.
Many happy landings. Ciao.
Das war wieder eine neue Folge der Privatpiloten Lounge, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Johann und Fritz. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst den Jungs eine Bewertung auf iTunes da. Die freuen sich darüber. Bis bald!